sind wir hoffentlich live in diesem App Store Tagebuch, was es schon lange nicht mehr gab. Und heute auch in ganz anderer Besetzung als üblich. Nicht mehr Jihad ist heute dabei. Jihad ist nämlich gerade wieder in Japan. Aber der gute, liebe Jan ist heute dabei. Hallo Jan.
Moin. Schön, dass ich dabei sein darf.
Und wie ist das Lampenfieber für eine Podcast-Aufnahme?
Ja, geht. Ich habe heute schon ziemlich viel geredet in der Academy. Also nicht so krass, aber ist das erste Mal tatsächlich für mich. Ich gucke mir das alles erstmal an. Aber ich höre euch schon länger.
Gut, lass uns nicht so weit vorspringen. Lass uns erstmal noch zurückspringen, würde ich sagen. Die Hörer haben den Namen Jan ja bestimmt schon mal ein paar Mal gehört. Wir haben uns ja in Cupertino kennengelernt, letztes Jahr, 2024.
Genau.
Auf der WWDC. Und da Jihad und ich auch ab und zu mal über dich erwähnt, glaube ich. Mhm. Und jetzt kam dann letztens das Ding auf, dass wir einen Apple-Workshop hatten in Rom. Oder ich bin dort hingeflogen und habe dir Bescheid gegeben und ich wusste, du bist in Neapel und wir hatten eh schon irgendwie vor, eine Podcast-Folge mit dir aufzunehmen. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, dass wir jetzt eine neue Podcast-Folge aufnehmen, weil da so viele Dinge durchgewirbelt wurden dadurch. Du bist in Italien und in der Nähe von Rom, nämlich in Neapel. Und was machst du denn da?
Ich habe letztes Jahr einen Menschen getroffen auf einem Apple-Event, der mir von der Apple Developer Academy erzählt hat. Und dann dachte ich mir so, Apple Developer Academy, was ist das? So, nie davon gehört. Und ja, das hat mich interessiert und dann habe ich angefangen, nach Informationen zu suchen und habe dann online herausgefunden, dass die Bewerbungsfrist dafür gerade noch aktiv ist. Und dann habe ich mich darauf beworben und jetzt bin ich seit knapp 6 Monaten hier in Italien und besuche die Apple Developer Academy.
Wir müssen ja ein bisschen aufpassen. Du darfst ja nicht zu viel erzählen. Du darfst bestimmt was drumherum erzählen, aber du hast ja dein NDA unterschrieben.
Ja, und ganz genau.
Du darfst nicht zu viel spoilern. Aber du darfst natürlich von Italien erzählen und du musst selber wissen, was du erzählen kannst und darfst.
Ja. Wir haben natürlich auch ein Medienbriefing bekommen. Kleiner Scherz. Also wir mussten am Anfang eine NDA unterschreiben, das ist aber relativ Standard bei Apple. Ist ja auch, wenn man bei bestimmten Workshops mitmacht, muss man ja auch teilweise NDAs unterschreiben, wenn man irgendwelche Produkte zu sehen bekommt, die andere noch nicht zu sehen bekommen haben. Genau. Es ist einfach ein bisschen dafür da, dass nicht so viel preisgegeben wird für potenzielle neue Bewerber.
Ja. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Aber ja, erzähl mal ein bisschen zu Neapel. Wie ist es denn so da? Ich meine, du kannst ja mal sagen, wie die Academy so ist, wie es außen aussieht.
Ja, also das ist ein bisschen wie so ein Spaceship inmitten einer wilden italienischen Stadt. Ich lebe auch tatsächlich direkt eine Querstraße von der Academy entfernt. Das heißt, ich kann die von meinem Balkon aus sehen. Und es hat schon sehr starke Apple-Vibes. Also das ganze Gebäude ist nicht rund, aber es ist viel Glas, viel Metall im Spiel. Also man merkt schon, aha, das ist irgendwie was anderes. Und das ist ja auch so ein bisschen das Konzept der Academies, dass die häufig in Gegenden sind, in denen die so ein bisschen strukturschwacher sind. Und das soll irgendwie helfen, bestimmte Stadtviertel aufzuwerten. Ja, das ist schon sehr spannend, in so einer ganz anderen Umgebung zu leben. So, also ich lebe halt hier in San Giovanni. Das ist auch da, wo die Academy ist. Das ist ein Stadtteil im Süden von Neapel. Und ja, hier ist alles anders als da, wo ich sonst lebe in Deutschland.
Du hast mir erzählt, dass es da ein bisschen chaotisch zugeht, auch in dem Stadtviertel in Rom.
Ja. Also wenn man im Hintergrund irgendwie bellende Hunde hört oder andere Dinge wie Mofas, die durch die Gegend fahren, dann ist das hier wegen San Giovanni. Ich gucke gerade wirklich
und aus Feuerwerk dem Fenster. Hast du ja auch gesagt.
Ja, Feuerwerk, wenn hier nicht fünfmal am Tag Feuerwerk stattfindet, dann ist irgendwas nicht richtig. So, dann sagen die Leute, heute war noch zu wenig Feuerwerk, wer weiß, was da los ist. Und wenn ich hier gerade rausgucke, auf dem Dach von mir gegenüber werden einfach mit so Bitumenplatten verlegt, mit so einem Feuer, mit so einem Flammenwerfer. Das hört man auch die ganze Zeit. All solche Sachen passieren hier. Es ist schon auch ein sehr, sehr besonderer Ort. Die Akademie hier in Napoli ist die einzige auf der Welt, die auch Menschen aus anderen Ländern annimmt. Es gibt ja ungefähr, ich weiß gar nicht wie viele mittlerweile, aber 10 Stück bestimmt. Und ein paar davon sind in Brasilien. Da hat das Ganze angefangen, das ganze Academy-Programm. Es gibt welche in Indonesien, in den USA gibt's auch eine, wie gesagt, die hier in Napoli ist die einzige, die auch Studenten aus allen Ländern annimmt. Und das ist halt was Besonderes. Das ist halt wie so ein Pilotprojekt gewesen vor ein paar Jahren, dass sie das eingeführt haben. Und deswegen ist die eben auch auf Englisch und nicht in der jeweiligen Landessprache. Also in Brasilien, die zum Beispiel sind alle auf Portugiesisch. Oder in Indonesien eben in der jeweiligen Landessprache, ja.
Wie viele Deutsche sind da so?
Genau 3.
Oh wow, okay.
Ja,
gar nicht mal so viele. Ich habe da mehr
gedacht. Einer ist tatsächlich gar nicht bei mir im Programm. Und der dritte ist auch nicht bei mir im Programm. Was die beiden machen, da möchte ich keine genaueren Aussagen zu treffen. Aber ja, also ich bin wirklich der einzige Mensch in meinem kompletten Programm von 300 Leuten, der Deutsch ist. Ja. Das bedeutet eben auch, dass ich quasi den ganzen Tag kein Deutsch reden kann. So, das ist auch was ich nicht gedacht hätte, was sehr interessant ist, was ganz viele Leute, glaube ich, unterschätzen, wenn du plötzlich von heute auf morgen über egal was nicht mehr in deiner Muttersprache kommunizieren kannst.
Geht mir ja ähnlich in Portugal. Ich rede hier auch eigentlich nur Englisch und Portugiesisch und ab und zu mal Deutsch, wenn ich mit jemandem telefoniere oder jetzt im App Store Tagebuch. Mhm. Aber ja, das ist, ich träume auch schon mehr in Englisch als in, oder hab also mit die innere Stimme im Kopf ist manchmal schon Englisch und nicht Deutsch. Aber ja, gut, klar, wenn ich vor X kurz sitze und fluche, dann sage ich oft schon nochmal Scheiße oder so.
Also ich fluche tatsächlich mittlerweile auf Italienisch. Das ist ziemlich witzig, weil man sagt ja immer so, jetzt fühlt er sich wie ein Italiener, weil er ein paar Monate da ist. Aber ich mache das nicht bewusst. Ich mache das halt einfach, weil es passiert so. Weil alle um mich rum halt auch auf Italienisch fluchen. Und dann gewöhnt man sich das halt an, damit die Leute auch verstehen, dass gerade irgendwie was Beschissenes passiert ist. Wenn ich das auf Deutsch mache, dann denken die sich halt einfach nur, ja, der spricht gerade Deutsch, so.
Naja, also ich höre es auch immer von vielen Leuten hier. Jeder kennt das Wort Scheiße. Also.
Ja, schon. Das stimmt schon. Ja.
Aber kannst du so grob erzählen, was man so in der Academy lernt? Also lernt man Coding oder lernt man, weiß ich nicht.
Also das ist ein komplettes Programm, was im Prinzip darauf abzielt, dass du nach dem Programm alles weißt, was du dafür brauchst, um dein eigener Indie-App-Entwickler zu sein. Und es geht halt darum, dich zu befähigen, deine eigenen Apps zu entwickeln und alles, was eben auch dazugehört. Und das ist vielleicht eine interessante Statistik ist, ich habe einen Tech-Background. Ich bin aber tatsächlich einer von sehr wenigen, die überhaupt vorher schon programmiert haben. Ganz, ganz viele Leute sind sehr jung und haben teilweise noch überhaupt nie programmiert vor der Academy. Das heißt, es ist keine Voraussetzung, dass du halt krass technisch ausgebildet bist, um in diese Academy zu kommen. Und das zeigt auch schon mal so ein bisschen den Weg vor, den sie halt gehen, dass es eben nicht darauf ankommt, dass technisch alles gut ist, sondern dass du halt diversere Skills mitbringen musst. Also wir haben zum Beispiel Leute, die haben einen abgeschlossenen, die haben einen Master in Medizin oder ein abgeschlossenes Architekturstudium. Genau, und Leute mit so einem Domänenwissen im Team zu haben, sorgt halt dafür, dass die Leute anders denken und an Aufgaben anders herangehen. Und es läuft halt nach einem bestimmten Schema ab. Das ist auch tatsächlich öffentlich zugänglich. Das ist ein Framework, das nennt sich CBL. Das steht für Challenge-Based Learning. Das hat Apple mitentwickelt und kann man, wie gesagt, sich auf einer, das ist eine .org-Website, kann man sich das angucken. Und genau, nach dem Verfahren lernen wir halt in unterschiedlichen Challenges, wie man Apps entwickelt und wie man die einzelnen Bereiche abdeckt und ja, Research betreibt, präsentiert, Marketing macht, also quasi das komplette Paket.
Es klingt auf jeden Fall super spannend. Ich hatte mir das ja auch, ich glaube, damals zu meiner Uni-Zeit ist mir das schon mal irgendwo untergekommen. Mhm. Und da ist mir das irgendwie als Idee aufgekommen, aber ich habe mich da irgendwie noch nicht so als, naja, vollwertiger Entwickler gefühlt.
Ja.
Aber gut, das ist natürlich gut zu wissen für jemand, der da Bock drauf hat und überhaupt keine Ahnung hat, dass man da auch hingehen kann.
Ja.
Weil ich hatte mir also das auch so vielleicht überlegt, als Auslandssemester, so wäre ja wahrscheinlich möglich gewesen.
Ja, also es gibt wirklich viele Leute, die in dem Auswahlverfahren, wenn man das vorher gesehen hat, hätte man sich nicht gedacht, dass sie da durchkommen, weil es gibt natürlich auch einen technischen Test, weil die schon auch wissen wollen, auf was für einem Stand man ist, aber das ist eher, sind eher so Logiksachen. Also so vervollständige die Zahlenreihen oder solche Sachen. Und da habe ich tatsächlich auch gar nicht so gut abgeschlossen, weil Logik ist nicht so meins, ich bin einfach nur Entwickler. Klingt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, aber genau. Es gibt halt, wie gesagt, sehr viele Leute, die gar keine Erfahrung haben und die kommen super klar. Und es gibt auch Leute, die viel technische Erfahrung haben und die gar nicht mal so gut klarkommen. Also viel hängt wirklich an der Persönlichkeit. Und da gucken die halt auch sehr genau hin. Aber es schaffen sie halt natürlich auch nicht bei jedem Bewerber gleich gut. Ja.
Es kommt natürlich auch mal drauf an, wie viele sich da bewerben. Und wenn, sag ich mal, alle... Ja. Weniger sich bewerben als Plätze da sind, dann werden sie wahrscheinlich alle annehmen. Aber ich denke also, mal, dass dir der Zulauf schon groß ist, oder?
Also ich kann da natürlich, ich kenne tatsächlich keine genauen Zahlen, deswegen könnte ich sie auch gar nicht verraten. Das Einzige, was ich halt sagen kann, ist, dass die Nummer, die ich zugewiesen bekommen habe, zwecks meiner Bewerbung, war eine vierstellige Nummer. Und es werden 220.
Gut, aber das mag ja auch eine fortlaufende Nummer sein, die
das kann natürlich
von
allen
Jahren davor ist.
Das kann natürlich sein, ist aber eher wahrscheinlich die Nummer für dieses Jahr, also vermute ich zumindest. Also ja. Es ist schon ein sehr harter Auswahlprozess. Also da, du, wie gesagt, du hast nicht nur diesen Test, also du musst erstmal quasi so ein Motivationsschreiben dahin schreiben und halt ein Dokument ausfüllen über dich. Und dann wirst du halt ausgewählt für einen Test. Und wenn du den Test überstehst, wirst du ausgewählt für ein Motivational Interview. Und da musst du dann halt mit einem der Mentoren, musst du dann halt nochmal so einen Call machen, wo dann halt nochmal überprüft wird, wie du so drauf bist quasi. Ob du so in dieses System reinpasst.
Mhm.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall super spannend. Ich finde also, dass die ganze Akademie, dass man da was Geiles lernen kann und sich so richtig aufs Indie-Dev-Life vorbereiten kann und wahrscheinlich auch Dinge lernen kann, die man es hilft halt natürlich immer, dass man, wenn man Mentoren hat, hat man einen größeren Headstart von, ich habe keine Ahnung und muss es mir selbst beibringen, zu da ist jemand, der weiß, wie es professionell geht. Und sagt mir, hier so und so geht's, bevor du irgendwie 10-mal selber probierst, was natürlich auch nicht verkehrt ist, aber ich meine, so hab's ich ja eigentlich gelernt, mein Indie-Dev-Life, bei Learning by Doing.
Also das Gute ist halt auch, die Mentoren, ohne dass ich da jetzt zu viel spoile, aber die Mentoren sind auch sehr gut darin ausgebildet, dich selber Dinge herausbekommen zu lassen. Das ist zum Beispiel was ich auch gelernt habe in der Zeit. Ich bin halt immer jemand, wenn mir jemand eine Frage stellt, wenn jemand ein Problem hat, dann will ich das Problem lösen. Aber die sind eher so darauf trainiert, uns so leichte Hinweise zu geben, die uns dazu befähigen, das Problem selbst zu lösen, aber dir eben nicht einfach die Lösung geben. Und damit kommen tatsächlich am Anfang manche Leute nicht klar, die sind dann auch regelrecht sauer, weil sie dann sagen, ja, aber so, er hat mir jetzt gar nicht wirklich geholfen. Aber es geht halt eben darum, dass du das selber rausfindest und dass du selber verstehst, wie das funktioniert, mit den entsprechenden Hinweisen durch die Mentoren. So, das ist da so ein bisschen der Ansatz, würde ich sagen.
Ja, aber ihr macht da auch jetzt so konkret Projekte, also so richtig Apps bauen und die dann auch so von Anfang bis Ende und dann aber auch shipfertig machen, oder dürft ihr die Projekte dann auch shippen, oder?
Ja, also wir haben die Challenges sind so ein bisschen nacheinander aufgebaut, werden natürlich immer komplexer. Und es gibt natürlich auch ein paar Vorgaben, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Das kann man sich so ein bisschen auch vorstellen wie die Swift Student Challenge. Die kennen ja hier vielleicht auch ein paar Leute, vielleicht auch schon selber mitgemacht. Da gibt es halt ja bestimmte Vorgaben, denen das Projekt entsprechen muss. Und genauso gibt es eben auch in unseren Challenges Vorgaben. Also das ist schon, sage ich jetzt mal, ohne dass ich da irgendwie zu viel verrate, aber da das auch Challenge heißt, ist das schon sehr ähnlich, sehr nah da dran. Also wenn man die Academy besucht und dann zum ersten Mal die Swift Student Challenge sieht, denkt man sich, ach, guck mal, das kenne ich doch irgendwoher. Wir veröffentlichen die Apps auch im Store. Das ist auf jeden Fall möglich. Das liegt natürlich auch immer daran, wie man das mit der Gruppe veranstaltet, weil wir sind immer in Gruppen aufgeteilt. Und dadurch hat natürlich jeder an der Gruppe einen rechtlichen Anspruch an dem, was die Gruppe produziert hat. Und dann musst du halt irgendwie untereinander entscheiden, wie du damit jetzt weiter verfährst, ob du es veröffentlichst, wann du es veröffentlichst, weil die Challenges haben natürlich auch ein Zeitlimit und man wird natürlich vielleicht nicht immer fertig mit dem, was man eigentlich bauen möchte. Ja.
Ja.
Das halt, aber das ich, halt also für ich mich auch ja, ein großes Problem.
Ja. Ich sehe ja immer wieder auch, dass du eigene Apps auf Blue Sky sehe ich immer wieder, dass du eigene Apps ja. bastelst. Aber die haben jetzt nichts mit der Akademie, die gerade zu tun. Also du bist ja, da jetzt nicht alleine an der App bauen, sondern du machst es immer eine Gruppenarbeit.
Nicht ganz. Einmal baut man auch eine App alleine. Es ist immer so ein bisschen dicey, wie viel ich davon erzähle. Aber nicht immer nur in der Gruppe. Aber so, sage ich mal, 80% davon werden in der Gruppe gebaut, ja. Und es gibt natürlich auch andere Challenges, in denen du halt auch mal das, was du gelernt hast, vielleicht alleine umsetzen kannst und da in dem Bereich was machen kannst. Und man wird natürlich auch motiviert, nebenbei eigene Apps zu bauen, was ich halt auch mache. Ja.
Ist das Vollzeit oder ist es so Teilzeit?
Das ist gerade Teilzeit. Das sind 4 Stunden. Und es gibt eine...
Moment, wie 4 Stunden? 4 Stunden am Tag, oder?
Genau, 4 Stunden am Tag. Ah.
Also 20 Stunden die Woche.
Genau. Es gibt quasi einen Teil der Menschen, die macht das morgens. Ich bin in der Morgenkohorte und dann gibt es einen Teil, der macht das nachmittags, weil das wären sonst zu viele auf einmal. Die haben ja auch eine begrenzte Anzahl an Räumen, an Mentoren.
Ich werde definitiv auf der Nachmittagsseite.
Nee, kann ich gar nicht verstehen. Die Nachmittagsleute haben ja den ganzen Morgen und wissen nicht, was sie tun sollen und warten immer darauf, dass sie endlich loslegen dürfen.
Und ich penne ja in der Früh noch und dann bin ich nachts wach.
Ja, das erfordert hier auch sehr, sehr, sehr viel Disziplin. Also das habe ich festgestellt. Es klingt so chillig im Vergleich zum normalen Job. Ne? Also ich habe ja auch schon normale Jobs gehabt, in denen ich 8 Stunden gearbeitet habe oder 10 Stunden. Aber diese 4 Stunden hier sind viel anstrengender als die meisten Jobs, die ich bisher gemacht habe, weil du hast halt immer dieses Level an Energie, was irgendwie so ist, als würde gleich die nächste WWDC-Keynote starten. So, das ist die permanente Modus, in dem du drin bist. Ja, und deswegen ist es halt relativ anstrengend, länger als 4 Stunden das aufrechtzuerhalten.
Ich sehe hier auch noch gerade in den Shownotes, dass du sagst, dass du deine Liebe zum Mentoring gefunden hast. Also ja. Mentorst du jetzt auch selber schon oder?
Ja, ich habe das einfach so hochtrabend Mentoring genannt. Das Ding ist halt, die Leute, die technisches Vorwissen haben, die fallen natürlich nach einer gewissen Zeit auf. Weil ganz viele Leute, also ich bin ja auch schon 32, wissen die Zuhörer nicht, aber halt, ich habe schon ein bisschen was gesehen. Und ganz viele Leute bei uns an der Academy sind halt gerade frisch 18, die sind Jahrgang 2005 oder so, ne? Also die haben noch nie irgendwas mit Development gemacht und dann
bist du ja der halt Opa schon.
Genau. Aber wir haben noch einen älteren, ich glaube, der ist über 50. Aber das ist halt sehr, sehr selten schon, ja. Und dann wird man ja automatisch häufiger mal gefragt, weil die kriegen dann irgendwann raus, ah ja, der hat hier eigene Apps schon im Store, der kennt sich aus. Und mir ist dann halt aufgefallen, so, ich hatte diese Realisation, das klingt eigentlich ein bisschen traurig, aber ich bin nicht der beste Entwickler, das weiß ich. Das ist auch so eine komplette realistische Sicht. Aber das, was ich kann ich sehr gut anderen Leuten vermitteln. Und das ist mir halt so bewusst geworden in der Academy und dass mir das eben auch Spaß macht, weil zum Beispiel die ganzen jüngeren Generationen sind nicht damit aufgewachsen, dass ein Computer ihr erstes Gerät war, was sie als technisches Gerät benutzt haben. Die sind alle mit dem Smartphone aufgewachsen. Und deswegen haben die zum Beispiel gar keinen Sinn für, wie organisiere ich eigentlich meinen Code? Wie lege ich mir eine vernünftige Ordnerstruktur an? Wie trenne ich diese ganzen Sachen? Das kommt für die einfach nicht vor, weil die legen das halt einfach irgendwo ab und interessiert sie nicht, wie das abgelegt ist. Und solche Sachen sind aber halt, wie du wahrscheinlich auch weißt, super wichtig, um irgendwie eine Organisationsstruktur da reinzukriegen. Und viele solche Sachen bringe ich dann eben auch bei oder gebe einfach Workshops darüber.
Klar, ein iPhone versteckt ja sehr gutes Filesystem, was ja. Der Einfachheit halber funktioniert, aber wenn man dann was professionell machen will, dann steht es im Weg. Aber eben, ich meine, heutzutage ist es ja jetzt auch so, wenn man jetzt nicht der beste Coder ist, es gibt ja jetzt coole Wort, das nennt sich Vibe-Coding. Ja. Wie viel Vibe-Coding machst du denn? Also man guckt, Vibe-Coding heißt eigentlich, man lässt die AI für sich coden mit Cursor oder Windsurf oder jetzt auch ChatGPT hat auch eine Mac-Integration. Ja. Wie viel Vibe-Coding machst du?
Also ich benutze ChatGPT so ein bisschen wie ein Junior-Developer. Also ich sag dem halt, hier, pass auf, ich will das und das machen, das ist die Idee. Gib dem dann Vorgaben, separier mal bitte nach View-Model und so weiter. Und dann
nutzt das. Nutzt du auch die Mac-App schon, also die dann so selbstständig alles Mögliche machen kann?
Die nutze ich auch. Aber tatsächlich das selbstständig anwenden, das ist immer ein bisschen weird. Das funktioniert manchmal, dann funktioniert das wieder nicht. Die machen das ja, glaube ich, über diese Screen-Capture-API oder Fernsteuerung. Irgendein Accessibility-Feature ist das, glaube ich. Mhm. Und das funktioniert mal so, mal so. Also ich bin schon noch eher am Rauskopieren. Und ich habe auch schon versucht, Alex Sidebar zu verwenden. Funktioniert auch. Das Ding ist, ich gebe halt Geld, also ich bezahle halt Geld für ChatGPT. Und deswegen habe ich halt keinen Bock für was anderes zu zahlen. Das ist einfach nur Faulheit.
Ja, also bei mir ist es jetzt so, also ich bin voll auf Cursor. Oder Cursor und Xcode. Ich habe auch Alex Sidebar ausprobiert. Sieht auf jeden Fall besser aus, aber Cursor ist halt einfach so krass gut, weil du hast dort ChatGPT, du hast Claude drin, du hast alle möglichen
Was
Modelle.
Kostet das?
Du hast auch ein 20er im Monat.
Ah, okay.
Und du weißt, wenn du was Normales fragen willst, kannst du mit über Cursor auch normal fragen. Und sonst nutze ich halt einfach ChatGPT-free, wenn ich irgendwie einen Browser mache, was machen will. Oder ChatGPT auf dem iPhone, jetzt mit Apple Intelligence, ist auch schon super. Oder halt auch die ChatGPT-App, aber ich nutze es jetzt auch nicht so extrem, weil zum Coden werden wir auch in die Shownotes schreiben. Ich habe einen kleinen Blue Sky Post dazu gemacht, wie man Cursor mit Xcode oder generell mit iOS Development macht. Und dann gibt es eine Extension, die heißt SweetPat. Und SweetPat ist, damit kannst du dann Linting machen und findet die Errors, du kannst aufs Device deployen, du kannst einen Simulator deployen, du
Ach,
kannst allen
krass.
möglichen Kram machen. Und was halt wirklich, ich habe jetzt gestern zum Beispiel, ich sage ihm einfach, mach mir bitte ein Swift Package. Und er haute dann schon in die Sidebar rein, okay, hier, ich will Terminal Command so und so ausführen, du musst dann nur noch sagen, run Terminal Command, er legt dir Folder an, er legt dir Files an, er macht alles Mögliche. Und es geht echt so fix, was ich
Ja.
in letzten Wochen und Monaten jetzt an Features geprügelt habe. Also wirklich ein Output und auch in einer Qualität, die ist wirklich erstaunlich. Und da kurzer Hinweis, es kommt wirklich darauf an, du musst dir eine Cursor-Rules anlegen. Das heißt, du musst Cursor einen Hinweis geben, wie du, was für ein Coding-Style du haben willst. Also sozusagen das Prompting.
Ja.
Das ist immer so der erste Prompt, wenn du ein neues Chat-Window aufmachst, dann wird dieser Prompt reingeschmissen und sagt, hier, du bist der beste Programmierer, bla bla bla, und du wirst gefeuert, wenn du Scheiße baust. Habe ich
Erstmal
schon
ein bisschen
gehört.
bedrohen.
Es gibt wirklich anscheinend diese neueren Modelle, die jetzt so dieses Thinking drin haben. Da kann das helfen, wenn du ihnen drohst. So, du wirst gefeuert.
Das wird irgendwann so böse für uns als Menschheit enden. Irgendwann kommen wir alle zurück und sagen, so, mein Freund.
Ja, du hast mir mit jedem Prompt gedroht.
Ja,
Aber
okay.
ja, es ist auf jeden Fall großartig. Also es ist wirklich, ich kann
Ja,
da
ich.
mal ein YouTube-Video noch zu verlinken. Und aus diesem YouTube-Video habe ich sozusagen einen Blue Sky Post gemacht, der sozusagen mal zusammenkristallisiert, wie man sich Cursor, was ja ein Mod, sag ich mal, von Visual Studio ist,
Ja, von VS Code.
aufsetzt und damit arbeitet. Visual Studio, ja, VS Code, ja.
Ja.
Der da drauf aufbaut.
Ja.
Und es ist, ich kann es nur jedem empfehlen. Das
Also
ist.
ich verwende das halt auch viel, um so diese Ideen, wenn man morgens schweißgebadet aufwacht und sich denkt, warte mal, das kann ich doch automatisieren. Und dann setze ich mich halt einfach hin und prototype sowas halt kurz mit AI. Das ist halt mega geil, dass man dann einfach, dass dann einfach so kleine Projekte entstehen können, die sonst halt nicht entstanden wären, weil du setzt dich halt keine 2 Stunden hin morgens um 7 und prototypst dann irgendwas. Aber wenn du das irgendwie in 20 Minuten mit ChatGPT kurz runterschreiben kannst, dann ist das schon was anderes. Also dann ist das schon möglich.
Ja.
Ich habe zum Beispiel meine App, also ich bin gerade eine App am Bauen, out of frustration. Und die habe ich aus Versehen quasi angefangen, weil ich mit ChatGPT darüber geredet habe. Und ich hatte halt das falsche Modell ausgewählt. Ich hatte statt das 4o einfach nur zum Quatschen, ich hatte das o3 Mini High Model ausgewählt. Und dann habe ich halt das Problem erklärt und dann hat er sich selber, um das Problem zu lösen, ein Python-Skript geschrieben. Und hat dann so gemeint, hier übrigens ist auch das Python-Skript, wenn du das Problem nochmal hast, kannst du das einfach benutzen und kannst das damit machen. Und dann dachte ich mir so, ja, warte mal kurz, wenn du mir ein Python-Skript schreiben kannst, dann kannst du mir auch einen Swift-Algorithmus schreiben und ich baue dir dann eine App drumherum. Ja, gesagt, getan und ja, dann habe ich das gemacht.
Was genau war das jetzt genau an App? Ich hab's nicht mitgekriegt oder
Ich
weiß nicht, ob du es gesagt
wollte
hast.
Mehr auf Social Media posten über meine Swift Student Challenge, weil ich so den ganzen Prozess dokumentiert habe und quasi anderen Leuten ein Blueprint geben wollte, wie du quasi diese Challenge angehen kannst. Aber das ist halt nervig. Und das Nervigste am Posten für mich ist, dass es halt unterschiedliche Plattformen gibt, die unterschiedliche Zeichenlimitierungen haben. Das bedeutet, dass ich halt meinen Text immer splitten muss in für Blue Sky 300, für Mastodon 500, für LinkedIn, keine Ahnung wie viele. Und dieser Prozess hält mich davon ab, konsistent zu posten. Und ich kann mich vor allen Dingen nicht auf den Inhalt fokussieren, sondern muss den Inhalt quasi den Plattformlimitierungen anpassen. Und dann habe ich mir eine App gebaut, da paste ich einfach den Post rein, also nur den Inhalt, den ich posten möchte. Und dann sage ich, mach das mal für Blue Sky. Dann sage ich, diese Hashtags sollen da angehängt werden. Und dann drücke ich auf Split. Und dann splittet er das in genau die Anzahl an Posts, sodass alles quasi in einen Thread passt. Und dann kann ich einfach die einzelnen Posts copy-paste in Blue Sky rein und kann es einfach sofort abschicken und brauche mir keine Gedanken zu machen. Am Ende der Post ist dann noch immer 1 von 7, 2 von 7, 3 von 7. Ne? So, das ist quasi dieses Posten, das Nervige am Posten rausgenommen und eben vereinfacht.
Ja. Das ist ein guter Punkt, weil ich nämlich auch, oder Jihad hat mich da drauf gebracht. Kennst du Buffer?
Ja, kenne ich.
Es ist auch so eine Social-Media-Automatisierungsmaschine. Mhm. Ziemlich powerful, weil ich habe ja auch immer das große Problem, ich kenne das mit diesen vielen Plattformen und ich will ja auch mit meinem NFC.cool Kram überall sein. Und da war das halt auch für mich nervig und ich möchte halt auch vorproduzieren und dann schedulen, genau. Und dann sagen, mach's, haus mir einfach raus. Und man kriegt 3 Social Media Networks gratis. Also ich kann das nur jedem mal empfehlen, der irgendwo ein bisschen was posten will. Und ich mache jetzt das auch. Also ich habe jetzt die 3 für mich gefunden, die mir am meisten Sinn machen. Das ist LinkedIn, Instagram und TikTok. Mhm. Und da mache ich einmal den Post. Ich schreibe jetzt nicht so lang wie du. Also ich komme in diese Zeichenlimitierung nicht rein. Ich kann sein, dass das Buffer auch einigermaßen handelt. Ich weiß, mit Fotos sagen, also meckert da rum, wenn er da irgendwie ein Hochkantfoto, das geht dann auf Instagram nicht und dann will er, dass du es resized und dann hilft dir da ein bisschen. Aber ja, also das ist so für meinen Use Case ziemlich gut gerade. Also ich verwurste halt so, die Hörer erinnern sich vielleicht, ich habe ja letztes Jahr so ein bisschen mit Freelancern Social Media Content erstellt. Da ist halt einiges angesammelt und ich verwurste das jetzt halt immer wieder und mache auch ein bisschen was Neues und hau das immer wieder raus und ja, einfach nur, um da zu sein. Und ich sehe auch da, also zum Beispiel einen so einen Comic, den wir mal erstellt hatten mit NFC-Tag-Comic, der hat auf TikTok 50.000 Views jetzt bekommen. Keine Ahnung, ist irgendwo rausgebabbelt.
Okay.
Und Leute sehen das halt und das ist cool. Also da ist einfach Brand Recognition und einfach Leute, die vielleicht zu meiner App finden.
Ja, ich wollte halt bewusst kein Cross-Posting-Tool bauen. Das ist halt eigentlich immer, wenn ich das Leuten erzähle, die erste Frage, die kommt, ja, kann ich dann auch automatisch posten? So, das will ich halt nicht machen. Da gibt's ja jetzt gerade sogar auch ein anderes Indie-Dev-Projekt, das, glaube ich, Croissant heißt, wenn ich mich nicht irre.
Ja, stimmt, habe ich auch gehört, ja.
Genau.
Das macht Mastodon und Blue Sky, oder?
Genau, die machen Mastodon und Blue Sky und ich weiß nicht, ob irgendwelche anderen Plattformen noch dabei sind. Aber für mich ist das Nervige am Posten nicht das Pasten in den jeweiligen Plattform-Client. Das Nervige ist wirklich das Planen und das Splitten, also das Aufbereiten des Contents. Und deswegen wollte ich mich darauf fokussieren und vor allen Dingen wollte ich nicht in die Situation kommen, APIs implementieren zu müssen, die sich dann ändern oder die dann kostenpflichtig werden. Ne? Klar, bei Mastodon hat man das Problem vermutlich nicht, aber bei anderen Plattformen halt. Und da steckt dann halt unglaublich viel Wartungsaufwand drin und das ist nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte einfach auch ein Tool haben, was ich selber brauche. Genau. Und deswegen.
Das sind ja auch immer die besten Tools. Ich meine, wenn man sich selber was baut und damit dann irgendwie glücklich ist und dann am Schluss sagt, ja, jetzt hau ich es noch raus und guck mal, vielleicht freut sich jemand und lässt mir den Markt da, ist ja immer das Beste.
Ja, für mich ist halt wirklich das, was ich, das ist jetzt quasi das Letzte, was ich gerade baue, ist das Planen-Feature, dass du halt eben sagen kannst, du kannst Posts vorplanen. Und das ist auch alles mit CloudKit gebaut und Swift Data im Hintergrund, so dass du eben auch ein anderes Device mitnehmen kannst, lädst die App einfach runter, hast du deine Posts, die du vorgeplant hast, und dann in dem zu dem Zeitpunkt, wo du das geplant hast, kriegst du halt eine Notification, tippst drauf, kopierst den Kram, fügst den ein und postest. So, und dieses Planungsfeature, das ist halt das, was ich versuchen würde, über ein Abo zu verkaufen, weil halt Leute, die das professionell machen, ich habe mit Social Media Managern darüber geredet, oder Leute, die regelmäßig davon leben, auf Social Media Dinge zu posten, die würden dafür halt bezahlen. Genau, das ist so ein bisschen das Ziel. Aber auch selbst wenn es nicht viel Geld abwirft, weiß ich, dass es ein Tool ist, was auf jeden Fall Leuten hilft. Ich habe da gerade einen relativ großen Beta-Test am Laufen, hatte noch nie so viele Leute da drin, und kriege da halt ganz gutes Feedback, was den Leuten auch noch fehlt, auch von anderen Indie-Devs.
Aber das ist ja schon mal eine ganz gute Validierung der Idee, dass da Leute sind, die haben auch das Problem, die wollen das auch machen. Hast du, du hast bestimmt einen Testflight-Link, vielleicht können wir den in die Shownotes packen?
Ja, wenn ich mutig genug bin.
Ja, komm, lassen wir das mal auf die Leute los.
Why not? Testflight-Link. Also ich habe da, drüber gepostet und daraufhin haben sich einige Leute bei mir gemeldet, und das Witzige war, dass es aus ganz anderen Ecken kam, als ich ursprünglich vermutet hatte, weil man denkt natürlich immer nur an sich als Indie-Dev, aber mich haben dann halt so Leute angeschrieben, die zum Beispiel auf Social Media Kurzgeschichten schreiben und also so Autoren, die halt das Problem haben, dass sie ihre Kurzgeschichten veröffentlichen auf Blue Sky und dann halt immer das splitten müssen. Und die haben gesagt, boah, Alter, ich brauche das unbedingt, gib mir den Zugriff. Und genauso Journalisten, die halt längere Texte posten wollen, haben mich auch angeschrieben und haben gesagt, yo, da will ich auch mit dabei sein. Und das war ganz komisch für mich, weil ich das nicht antizipiert hatte, dass es ja auch andere Bereiche geben kann, die so ein Tool brauchen.
Das würde ich mir auf jeden Fall, das ist natürlich doch, also ich sehe das schon, die Validierung ist da. Wenn du, wenn Leute dir einfach schreiben, sagen, ey, ich will das, sei nur, mach's nicht zu billig am Ende. Genau, das weißt du, wenn, ich glaube, da kann man schon 3 bis 5 Euro im Monat für verlangen.
Ja, ja.
Weißt also du, ich. Wenn es dir jeden Tag wenn es dir jeden Tag 5 bis 10 Minuten spart, ist das schon wert.
Ja. Also ich hab auch drauf Wert gelegt. Einer meiner Tester hat gemeint, dass er das sofort verwenden würde, wenn es für macOS verfügbar ist. Ich habe jetzt keine native macOS-Version, aber ich habe halt die iPad-Version entsprechend angepasst, dass es super benutzbar ist auf macOS. Das ist, glaube ich, für viele, gerade die auch im Content-Creation-Bereich arbeiten, in Firmen oder so, die benutzen halt wahrscheinlich auch eher ihren Desktop-Computer, um das zu machen. Und ja, damit die auch abgedeckt werden können, wollte ich das am Anfang erstmal so machen. Vielleicht kommt dann eben noch eine native macOS-Version später.
Hat die App schon einen Namen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe den Arbeitstitel Post-Split.
Finde ich noch nicht so langweilig. Das muss, ja, ich weiß. Das muss irgendwas catchy sein.
Ja, ich habe da schon viel, viel, viel gebrainstormt, aber das Problem ist ja immer, dann guckst du halt, ist die Domain frei, dann guckst du halt, sind da andere Sachen, die schon so ähnlich heißen. Und bisher habe ich immer bei den Namen, die mir gefallen haben, halt andere gefunden, die den Namen schon verwenden, wo man dann halt nicht weiß, gibt das eventuell Probleme oder nicht.
Ja, da muss man auch immer vorsichtig sein mit Trademarks. Also kann man auch mal drauf laufen und dann hast du auch irgendwann mal ein Anwaltsschreiben, das sagt, ey.
Ja, ich hatte das tatsächlich mit einer App, die ich noch nicht released habe, aber darüber auf Blue Sky gepostet habe. Da hat mich dann tatsächlich jemand angeschrieben und hat angefangen, mich zu bedrohen, dass ich seinen App-Namen stehlen würde und dass er mich bei Apple melden würde, wenn ich diese App tatsächlich in den Store bringen würde. Und das fand ich ganz komisch, das hatte ich noch nie.
Wie hieß die denn?
Promo-Kit.
Was für einen Arbeitstitel hattest du? Ne?
Promo-Kit. Das ist...
Promo-Kit.
Genau, Promo-Kit. Und es gibt eine App, die heißt Promo-Kit, die macht aber was komplett anderes als das, was meine App macht. Und die sieht auch jetzt nicht aus, als ob der gute Mann Geld da reingesteckt hätte, sich einen Trademark dafür zu holen. Die sieht ganz böse nach Vibe-Coding aus. Und ja, ich habe dann auch so ihm halt beschrieben, was meine App macht und habe ihn dann halt auch ganz freundlich gefragt, was ihn denn daran stören würde oder wo er die Gefahr sieht. Und er ist halt auf nichts davon vernünftig eingegangen, sondern hat halt einfach immer weiter gedroht und so. Und dann dachte ich mir so, ja gut, ich habe das jetzt alles dokumentiert mehr kann ich auch nicht machen. Mir gehört sogar die Domain promokit.app. So. Und ich mir so, ja, gut, ich kann dir auch nicht helfen dabei dann.
Gut, aber da, ich meine, ja, ob man es jetzt drauf anlegen würde, keine Ahnung, was passieren könnte. Ja, aber es ist halt nett, also schön ist es nicht, jemanden zu bedrohen. Man kann ja sagen, ey, du, pass mal auf hier. Den Namen habe ich, kannst nicht was anderes finden.
Mhm.
Ja, also wahrscheinlich kannst du es drauf ankommen lassen und nichts passiert. Also.
Ja, vermutlich eben nicht.
Aber Promo-Kit ist halt auch einigermaßen generisch, keine Ahnung. Also es gibt natürlich viele Dinge, die heißen gleich oder ähnlich.
Ja.
Und solange man keinen Trademark hat, ist man da auch jetzt, glaube ich, nicht wirklich angreifbar.
Mhm.
Ja. Aber so genau kenne ich mich jetzt damit auch nicht aus. Also.
Ja, diese ganzen rechtlichen Implikationen sind halt auch was, was halt ganz viele Leute noch nie gemacht haben. Da jemanden zu haben in der Academy, der einem auch sowas beibringt, ist auch zum Beispiel sehr hilfreich.
Kriegt ihr da also irgendwelche rechtliche Schulung, Mentoring?
Ja, kriegen wir auch. Business, Mentoring auch, das sind natürlich keine Lawyer, das ist natürlich immer wichtig zu sagen, aber zumindest wie wir solche Dinge klären können und was dafür wichtig ist, was Copyright Law ist, wie man Sachen verwenden darf aus dem Internet oder nicht, solche Sachen, da haben wir schon mit zu tun.
Gut. Was hältst du davon? Ich meine, wir haben jetzt einigermaßen über die Academy, glaube ich, gesprochen. Mhm. Wir können nochmal anschneiden. Wir haben uns ja in Rom getroffen. Also ja. Es gab ja jetzt das letzte halbe Jahr die Apple Intelligence Workshops, wo man lernt, wie man App-Intents dazu benutzt, um seine App auf Apple Intelligence vorzubereiten oder auch auf Shortcuts. App-Intents gibt es ja jetzt, glaube ich, schon seit iOS 16. Ich habe da auch schon ein paar verbaut. Ich habe den Workshop ja in Madrid schon gemacht und irgendwie habe ich gesehen, oh, da ist in Rom noch einer und ich wollte eh Rom schon mal sehen. Ich war noch nie in Rom. Mhm. Hatte in Madrid ja nicht mitbekommen, da gab es ja noch mehr Workshops, da gab es ja diesen Vision Pro Workshop und Vision Pro und App Intent, die zwei, glaube ich, waren das. Und ich habe gedacht, okay, mach's jetzt nochmal mit, weil beim ersten Mal habe ich es auch noch nicht ganz überrissen und dann, die haben natürlich den gleichen Workshop wieder gehabt. Für mich war das dann natürlich so, ich wusste, worum es geht und habe dann eigentlich während des Workshops mit einem Ohr zugehört und mit dem anderen gleich bei mir implementiert und dann halt auch direkt gleich mit den Engineers vor Ort reden können und sagen können, ey, weißt du, ich will es jetzt gerade bei mir hier praktisch umsetzen. Das hat mir auf jeden Fall geholfen.
Ja.
Die der Workshop war ja in der Universität ein bisschen außerhalb von Rom. Du weißt, weißt du noch, wie der Name hieß? Ich weiß es nicht mehr.
Nee, ich weiß es auch nicht mehr. Das ist so irgendeine
halbe Stunde mit der Bahn und Bus. Also ja. Die Location, ich muss sagen, es war ein hartes Downgrade von Madrid. Nur Madrid war es ein 4-Sterne-Hotel und wir hatten geiles Catering und dann war es auch immer so eine bisschen abgeranzte italienische Uni mit dem schlechtesten Catering, was ich lange hatte. Ja, aber gut, wir wollen uns nicht zu sehr beschweren. Es war trotzdem ein guter Workshop mit vielen netten Leuten.
Also, was man halt sagen kann, ist, die Standards an italienischen Unis sind nicht so besonders hoch. Also wir haben hier das Glück, dass wir vermutlich in dem einzigen Uni-Gebäude sind, was in den letzten 5 Jahren neu gebaut wurde. Das merkt man dann eben, wenn man dann an dem Ort war in Rom, dass das schon nochmal was anderes ist.
Ja, und wir hatten ja auch ein paar nette Italiener da kennengelernt, weil richtig, da war Federico dabei. Und der eine aus bei dir aus der Tommaso war es, oder?
Genau, Tommaso, ja. Tommaso war bei mir in der Akademie.
Haben wir dann auch nach dem Workshop und abends noch ein bisschen durch die Stadt gezogen und Bierchen getrunken und uns Developer zusammengekommen und uns ausgetauscht und auch
und die legendäre neue Kontakte gemacht. Carbonara in La Carbonara gegessen.
Genau, Carbonara haben wir gegessen und Pizza und Rom ist wirklich, also für mich einer der imposantesten Städte überhaupt. Also einfach nur so von dem, wenn man da hinkommt und so. Mhm. Ich habe das ja mal nur immer so auf Fotos gesehen, sie so, ja, Trevi-Brunnen, so, okay, der ist meiner Meinung nach völlig overhyped, der ist schon cool, aber die Masse an Menschen, die sich da durchschieben, ist abartig. Ja.
Das halt auch eine schöne Erfahrung, wenn du mal so für eine gewisse Zeit in ein Land ziehst, dass du den ganzen Kram auch mal erlebst, ohne dass irgendwelche Leute von anderswo da sind. So, dass du auch mal den Trevi-Brunnen einfach an einem Dezembermorgen komplett leer, alleine morgens stehst du vor dem Brunnen und kannst einfach die Ruhe genießen. Ich war schon sehr oft in Rom, kenne Rom sehr, mag Rom auch sehr, aber es ist natürlich brutal im Sommer, wenn da halt alles voll ist und dann auch noch 40 Grad draußen. Und da hatte ich jetzt mehrfach die Chance, Rom mal von der anderen Seite zu sehen.
Da hast du ja bestimmt auch den Apple Store in Rom gesehen, oder?
Ja, natürlich.
Der ist ja also wirklich ein Schmankerl.
Ja, Roma via del Corso.
Ja. Genau, also der hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe schon einige gesehen, aber der war schon nochmal jetzt wow, so.
Das ist ein altes römisches Gebäude und also zumindest soweit ich weiß, haben die Auflage, also die Stadt Rom hat denen zur Auflage gemacht, dass sie das komplett renovieren müssen und erhalten müssen, damit sie da reinkommen. Und das sieht man wirklich, dass da einiges gemacht wurde und dass es halt wie so ein römischer Palazzo aussieht, einfach von innen.
Ja, also es ist wirklich super schön, auch Innenarchitektur und man in jede Ecke, wo man guckt, sieht es irgendwie geil aus.
Ja.
Mit Verzierungen, mit Wand- und Deckengemälden und Stuck und Verzierungen überall. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Was haben wir denn noch in Rom gemacht? War da noch irgendwas Besonderes? Außer Pizza, Pasta, Bierchen?
Ich wurde zum ersten Mal in meinem Leben nach einem Ausweis gefragt, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Das war sehr komisch, weil ich weiß nicht, wie das in Portugal ist, aber in Deutschland zumindest wirst du ja nicht einfach so nach deinem Personalausweis gefragt von Polizisten.
Und ach ja, ich erinnere mich, das war auf dem, als wir uns an dem Termini
genau am
Station
Bahnhof
draußen
genau
am Bahnhof ja
da fuhr dann einfach eine Polizeistreife vorbei und fragte uns dann auf Italienisch Documenti per favore. Und der Italiener, der bei mir war, hat auch gar keine Miene verzogen, sofort seinen Ausweis rausgeholt und ich stand da und dachte mir so, okay, warum? So als klassisch als Deutscher, weil man sich so denkt, so, hä, ich habe ja überhaupt nichts gemacht. Und das war dann halt zum ersten Mal so ein crazy Gefühl, dass das halt in anderen Ländern ist das nicht normal, dass man dann einen Grund für haben muss und so. Und dann haben die halt auch tatsächlich meinen Ausweis an so ein Scan-Gerät gehalten und haben sofort auf dem Display, haben sie mir auch gezeigt, haben dann sofort gesehen, dass ich in Napoli mehrmals durch die Grenzkontrolle gegangen bin und so. Und haben mich dann gefragt, was ich denn in Napoli mache, dass das ja seltsam sei, dass als Deutscher. Und dann habe ich halt erzählt, hier, wir sind Softwareentwickler, aber das fanden sie dann auch interessant. Ja, war auch am Ende überhaupt kein Problem, aber es war halt eine Erfahrung, die hatte ich zum ersten Mal, ja.
Und ich erinnere mich, dass Federico gemeint hat, dass die das für die Quote machen müssen. Also die müssen,
ja,
sag ich mal, auch normal oder nicht zwielichtige aussehende Personen kontrollieren, damit die Statistik sagt, hey, wir machen nicht Racial Profiling.
Ja, genau. Genau, das ich habe das halt auch dann nochmal erlebt hier an der Bahnstation in meinem Stadtviertel in San Giovanni. Als ich aus dem Zug rausgestiegen bin, haben sie dann auch einfach alle Leute, die aus dem Zug rausgekommen sind, kontrolliert. Und da wissen sie eigentlich auch, dass da, na, es sind halt alles die Studenten von der Academy, die da rauskommen. So, die Chance, dass da irgendwas problematisch bei ist nicht sehr hoch. Ja, meistens zeigst du kurz den Ausweis und dann kannst du halt weitergehen. Ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Rom fand ich sehr cool. Übrigens habe ich mit Federico abgemacht. Wir sehen uns auf der PragmaConf in Bologna wieder. Ich habe da schon ein Ticket gekauft.
Mhm.
Falls du auch Bock drauf hast. Oder die Zuhörer, ich kenne ja auch noch einige.
Ich weiß gar nicht, wann die ist.
Die ist im Oktober, glaube ich.
Im Oktober?
September oder Oktober. Okay. Und ist auch nicht so teuer. Also ich habe, das Witzige ist, ich habe einfach mal so zufällig auf die Seite gesurft, habe gesehen, Ultra Early Bird ist gerade verfügbar und dann habe ich gekauft und ich habe Ticket Nummer 1.
Oh, wow. Ja. Ticket Nummer 1, das ist natürlich geil.
Ja.
Ja, muss ich mal gucken, ob ich im Oktober direkt schon wieder nach Italien zurück will. Aber mal schauen.
Ist ja nur für ein paar Tage. Und für mich ist es natürlich auch wieder eine neue Möglichkeit, eine neue Stadt kennenzulernen. Und Bologna
war ich noch nicht. In Bologna war ich tatsächlich auch noch nicht. War schon in einigen Städten in Italien, aber Bologna ist auch noch auf meiner Liste. Bologna und Verona, die beiden.
Ah, Verona war ich schon, ja.
Ja, die beiden würde ich gerne noch sehen.
Ja, auf jeden Fall, wir werden uns Federico und ich werden uns in Bologna wiedersehen.
Ja.
Auf der Konferenz. Ich habe ja auch, hast du ja vielleicht auf Blue Sky gelesen, ich werde jetzt auch Conference Speaker.
Ja, das ist ziemlich cool. Wie kommt's dazu?
Wie kommt es dazu? Ich habe das ja letztes Jahr, war ja auch ein riesen Konferenzjahr für mich und dann irgendwie auch schon irgendwie im Hinterkopf mal gehabt, ja, ich würde ja gerne auch mal einen Conference-Talk halten, weil es ist natürlich, hat viele Vorteile von Personal Branding, Leute da draußen sehen was von dir und man kann der Community was zurückgeben, indem man ein Thema aufarbeitet und gut verdaubar jemandem präsentiert. Und da habe ich jetzt einfach mal geguckt, wo was für Konferenzen gibt es denn. Und da habe ich das MDevCamp gefunden. War mir jetzt vorher noch nicht bekannt, ist aber eine generell Mobile Developer Conference.
Nicht nur für iOS. Und
Android. Ja, ist auch, also es hat zwei Tracks. Also es ist iOS und Android. Und ist in Prag. Und da habe ich einfach mal, da war irgendwie Call for Paper und da habe ich mal geschrieben, hier, ich würde gerne über App-Clips reden, weil meine NFC.cool Business Card hat ja einen App-Clip.
Stimmt, den habe ich in Rom getestet und das war mir gar nicht bewusst, dass man sowas mit App-Clips machen kann.
Genau, weil App-Clips sind besonders gut in der realen Welt oder machen sich sehr nützlich in der realen Welt, wenn man schnelle Interaktion machen will, ohne eine App runterzuladen. Was ja nicht ganz stimmt, weil auch was runtergeladen wird, aber
halt es nicht so viel. Nicht,
für den 0815 normaler User ist es nicht ersichtlich, dass da eine App runtergeladen wird. Genau, und das werde ich auf einer Konferenz preisgeben. Weil ich mich natürlich mit App-Clips jetzt einigermaßen gut auskenne. Und durch meine Recherchen jetzt für den Conference Talk, das ist jetzt noch, es ist Anfang Juni, ist die Konferenz. Ja. Ich habe jetzt schon mal mich schlauer gemacht, habe schon Konferenz, Talkfolien angelegt, Brainstorming auch mit AI gemacht, worüber genau ich reden kann. Ach so, das habe ich übrigens, das war mein initialer Ding, wo ich mit ChatGPT, weil ChatGPT ja auch viel Kontext von dir hat und ich natürlich die ganze Zeit über Businesskarten und App-Clips mit ChatGPT geredet hat und dann habe ich gefragt, so, worüber könnte ich denn reden?
Ach so,
ja. Dann hat ChatGPT natürlich gesagt, ey, du kannst doch über App-Clips reden und deine Businesskarten. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt eigentlich.
Ja,
verdammt gute Idee.
ChatGPT ist auch ganz gut für, wenn man das mal üben will. Also ich weiß nicht genau, ob ChatGPT das auch kann. Ich habe aber schon andere Leute gesehen, die sich dann quasi aufgenommen haben und dann halt sowas wie ChatGPT dafür genutzt haben, um quasi Tipps für Improvement, ne, wie man sich so präsentiert, wie die Körpersprache ist, wie der Tone of Voice ist, solche Sachen, dass man da das auch nutzen kann, um sich quasi selber zu verbessern.
Also meinst du ein Video hochladen?
Oder? Genau, du lädst quasi ein Video hoch vom Talk und dann kriegst du halt Tipps dazu, wie du dich geschlagen hast quasi.
Kann ChatGPT schon voll, weiß ich nicht, halbe Stunde Video verarbeiten?
Weil ich weiß nicht, was die Länge des Videos angeht und ich weiß auch bei ChatGPT weiß ich das nicht genau, das müsste man ausprobieren. Ich weiß, es geht bei Gemini, bei diesem Gemini, AI Studio, dieses neue, was die da haben. Da habe ich das Leute schon machen sehen und ich sag mal so, das ist natürlich auch nur bedingt hilfreich, weil viele der Sachen, die dir dann gesagt werden, kannst du halt auch bei eigene Analyse des Videos herausfinden. Es ist jetzt nicht so, dass die da Magie anwenden, aber es ist vielleicht ganz hilfreich, um so einen schnellen Überblick zu bekommen, was man irgendwie verbessern könnte.
Ja, das werde ich mir auf jeden Fall notieren. Aber ich habe noch als, ich bin ja hier auch auf ein paar Meetups in Portugal, in Lissabon, mit anderen Indie-Devs, also generell Indie-Devs. Und wir machen da immer mal wieder Meetups und da habe ich mir schon überlegt, dem Meetup-Host zu fragen, ob ich den nicht auch mal meinen Conference-Talk da Probe üben könnte vor einer Audience. Das hilft bestimmt. Ich war nämlich jetzt auch noch nicht auf einer Bühne und so die Vorstellung, scheiße, da sitzen, ich weiß nicht, wie viele Leute und hören dir zu. Schon ein bisschen es löst ein gewisses Unwohlsein aus, aber auch irgendwie so ein positives Unwohlsein, weil natürlich Lampenfieber und ich mache ja meine Social-Media-Videos und ich rede im Podcast und irgendwie man gewöhnt sich dran und natürlich wird man mit jeder Folge auch besser.
Also mir hilft das halt immer sehr, wenn ich ein Thema verstanden habe, aber vielleicht ist das bei mir auch einfach von Natur aus so. Mir ist das vollkommen egal, ob da 200 Leute sitzen oder 20 oder gar keiner. Ich versuche mir einfach immer vorzustellen, ich erzähle das einem Kumpel. Es klingt so cheesy, aber mir hilft es halt extrem, wenn ich einfach so über das Thema rede, wie ich darüber reden würde, wenn ich es einfach so, mich interessiert das dann einfach und dann will ich das halt Leuten erzählen und ich versuche dann auszublenden, dass das jetzt auf einem professionellen Level ist, so dass viele solche Sachen kriegst du halt auch in der Academy beigebracht und dann kriegst du auch Räume, wo du das üben kannst, so und das hilft halt extrem, deswegen auf so einem Meetup das zu machen, ist glaube ich eine sehr gute Idee, Wir haben ja auch in Napoli ein Swift-Meetup, die ja auch immer regelmäßig die Möglichkeit geben, dass man solche Sachen üben kann. Und ich glaube, das ist ziemlich wertvoll, um da einfach irgendwie ein bisschen, dass das ein bisschen normaler für einen wird.
Ja, das werde ich auf jeden Fall, also muss ich auf jeden Fall machen. Jetzt muss ich erstmal noch ein bisschen weiter an meinem Talk arbeiten. Habe mir das auch immer vorgenommen, jetzt jeden Tag eine halbe Stunde oder so mindestens da reinzustecken.
Und das hilft dir dann ja auch, um deine App weiterzuentwickeln, ne? Im Endeffekt, also um den Business Card Service weiterzubringen.
Richtig, 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 richtig. Das ist witzig. Wir hatten uns ja jetzt auch vor ein paar, wann war das? Das Meetup online mit Michaela, wie heißt es nochmal? IndieDev Happy Hour.
Ja, iOS Dev Happy Hour.
iOS Dev Happy Hour haben wir uns ja auch kurz gesehen in einem Video-Call. Wir haben nicht groß miteinander gequatscht, aber da war auch ein anderer Kollege da, den ich auf Swift Leads kurz kennengelernt habe, nicht wirklich. Matt Heaney. Und der interessanterweise bereitet auch gerade einen App-Clip-Talk für wie heißt die Pizza-Konferenz in
Deep Dish Swift.
Ja, Deep Dish Swift in Chicago von Josh Holtz.
Der hat auch in so einem Open Source Repo contributed für wie man einfach App-Clips erstellen kann, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe auf Blue Sky.
Ja, er bastelt da auch was und bastelt einen Talk. Ich glaube, er hat nichts released. Aber ja, mit dem werde ich mich jetzt auch noch kurz schließen in den nächsten. Ich habe ihm gestern mal geschrieben, so ey, hier, wie schaut's aus? Hast du Lust mal Peer Review? Und ich habe auch schon jetzt ein bisschen was zusammengetragen. Weil ich habe schon durch ihn gelernt, ein neues Feature, wo ich jetzt gerade dran arbeiten werde, ist, dass man in App-Clips auch noch Live-Activities benutzen kann. Live-Activities kennt man ja. Und mir ist da jetzt erstmal nicht so ein für die Business Card ein Use Case eingefallen und dann habe ich mit ChatGPT mal wieder kurz gebrainstormt und dann ist mir eigentlich zwei coole Use Cases eingefallen. Und zwar, wenn du einen App-Clip runterlädst und dir sozusagen die Business-Karte anguckst, man sieht ja sein Profil und unten einen großen Button mit Kontakt speichern.
Ja.
So, und jetzt hast du, jetzt guckst du es dir an und dann machst du dein Telefon zu und hast die Visitenkarte nicht gespeichert. Und dann zeige ich dir auf deinem Lockscreen an, ey, übrigens, du hast die Visitenkarte nicht gespeichert.
Ach so, das ist quasi nochmal, dass man nochmal einen Hook hat, um den Nutzer wieder zurückzubringen und ihm zu sagen, ey, du kannst da übrigens noch was machen in dem App-Clip.
Genau. Also es wird wahrscheinlich jetzt nicht der große Fall sein, dass die Leute vergessen zu speichern, aber sobald du speicherst, wird diese Live-Activity wieder gestoppt. Das heißt, im Idealfall siehst du sie nicht.
Ja.
Es ist nur der Fall, jemand hat vergessen, drauf zu klicken. Weil viele Leute vergessen auch, der App-Clip ist in deiner App-Library. Du siehst ihn nicht, aber er ist in deiner App-Library. Wenn du genauer in die App-Library guckst, findest du ihn auch dann unter Recents. Ja. Mhm. Noch einen anderen, wenn du die...
Wie lange bleibt der eigentlich da drauf, der App-Clip?
Das hängt, das habe ich jetzt erst kurz, mindestens 30 Tage.
Okay.
Er hängt aber auch, glaube ich, von der iOS-Version ab und dann gibt es noch so ein paar Sachen, wenn du Apple Pay da drin benutzt hast, bis zu 90 Tage.
Ah, okay.
Und jedes Mal, wenn du ihn wieder aufmachst, geht dieser Zeitraum neu los.
Ach so, ja.
Und sobald du die volle App runterlädst, wird der auch nochmal ersetzt. Also dann wird der weggeschmissen. Zweiter Use Case für die Live-Activity noch ist, du speicherst dir die Visitenkarte und dann kriegst du auf dem Lockscreen so, ey, übrigens, guck dir mal seine Website an. Also ich schaue irgendwie den ersten Link in deiner Visitenkarte. Normalerweise packt man ja den interessantesten Link ganz nach oben.
Ja.
Heißt, ich guck URL-Addresses Index 0, gib mir den mal bitte und hau den auf den Lockscreen und sag, ey, hier, guck mal an und tippst du drauf, kommst du direkt in Safari und macht die URL auf.
Ah, okay.
Also nach dem Motto so, hey, du hast doch gerade mit Tim Cook connected, guck dir seine Webseite apple.com doch mal an.
Ah, mhm. So, dass du quasi nochmal einen Hook kriegst, um die Leute nicht vergessen zu lassen, mit wem sie gerade Kontakt hatten.
Ja. Genau, also ich meine, das ist ja im Sinne des Visitenkartengebenden, dass er nochmal irgendwie interessant. Und aber auch, dass halt Leute sehen, die Empfänger der Visitenkarte sehen, so, oh, das ist eigentlich ganz cool, das könnte ich auch für mich haben. Und auf jeden Fall sehr cooles Feature. Und das werde ich jetzt dann auch nochmal für die Konferenz vorbereiten. Also da habe ich auch überlegt, ich will eine Live-App-Clip-Demo auf der Stage machen, also mit einem App-Clip-Code auf der Vorlesungsfolie.
Aber live programmieren auch oder nur
zeigen? Nee. Aber halt zeigen und dann halt mit einer App-Clip-Card, wo die gebrandet ist für die Konferenz und vielleicht irgendeinen lustigen Kram. Ich habe noch nicht wirklich, also vielleicht, ich hatte mir überlegt, man könnte irgendwie mit der kompletten Audience im Saal einen App-Clip machen, der, weißt du, wie ein Feuerzeug auf dem Konzert, da alle hochhalten, dass auch einmal alle durch den App-Clip ein Feuerzeug auf ihrem Display haben.
Ah, ja.
irgendeinen kleinen Spaß machen, der halt cool aussehen würde, wenn auf einmal 100 Displays nach oben gehalten werden.
Ja, das ist ja witzig, ja.
Aber da muss ich nochmal gucken, was ich da mache. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch.
Und, ja, ich habe auch tatsächlich einen Talk geplant für einen Meetup hier, was wahrscheinlich im Mai stattfindet, über StoreKit. Und da werde ich auch Live-Coding machen on Stage. Und das letzte Mal, als ich den Talk gegeben habe in Hamburg, habe ich dann auf der Bühne quasi ein Foto gemacht von mir mit der Crowd. Und das war dann in der App, die ich gebaut habe, on Stage, quasi ein Non-Consumable Inner Purchase, den man dann freischalten konnte, wenn man das dann richtig implementiert hatte. So, da habe ich auch versucht, irgendwie so ein bisschen die Leute mit einzubeziehen.
Mhm. Ja, da bleibt man, glaube ich, eher in Erinnerung, wenn man da noch so ein cooles Gimmick einbaut. Aber da muss ich auch nochmal gucken. Also da werde ich irgendwie basteln und wahrscheinlich
wird es auf jeden Fall auch
eine Videoaufnahme sehen. Bitte?
Ja. Prag finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Es war mir nicht bewusst, dass da so eine Konferenz stattfindet.
War mir auch nicht bewusst. Also da sind jetzt auch, ich glaube, gar nicht so viele bekannte Leute. Mhm. Wen habe ich von den üblichen Verdächtigen? Ich muss jetzt mal kurz spicken. Daniel Steinberg ist da.
Steinberg, klar, den kennt man.
Und ein Ex-Arbeitskollege ist auch da, also nicht Ex, Manu. Den habe ich in Amsterdam auf der AppDevCon kennengelernt. Der ist quasi, als ich ausgestiegen bin, ist er eingestiegen und dann haben wir uns irgendwie connected, weil er auch bei Quartet Mobile arbeitet. Und er machte einen Workshop. Also wir sind beide im Speaker-Team, sag ich mal.
Ah, nice.
Aber so auch jetzt, wenn ich mir so die Speaker angucke, ist es eher doch, sag ich mal, ein bisschen, die Namen klingen alle mehr osteuropäisch, also wahrscheinlich ein bisschen osteuropäisch-zentrischere Konferenz.
Ja.
Gutes Line-Up, man findet mich auch auf mdevcamp.eu. Ich bin leider der Letzte, nice. Ganz unten.
Muss ich mal auf die Webseite gehen.
Genau, das muss ich auch nochmal gleich in die Shownotes packen, dass das auch alle sehen können.
Es ist sogar in Holešovice. Das ist ein cooler Stadtteil von. Warst du schon mal in Prag?
Ich war schon in Prag, ja.
Naja.
Also Prag ist super, gefällt mir auch gut. Ich werde zwar diesmal wahrscheinlich auch nur 2-3 Tage bleiben.
Falls du das noch nicht gesehen hast, schau dir das Prager Olympiastadion an. Das ist das krasseste Stadion, was ich je gesehen habe.
Okay, gut, werde ich machen. kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Businesskarte. Ich hatte Indie App Center, kennst du ja, oder?
Ja, da habe ich auch schon mitgemacht.
Hast du da auch bezahlt für?
Nee. Moment, dann habe ich Indie App Send habe ich nicht mitgemacht. Es gibt auch noch dieses andere Indie App, dieses für Black Friday. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber...
Ja. Ich weiß, was du meinst.
Mhm. Ja.
Nee, aber Indie App Center ist ja die App, die wurde von... das war erst ein Franzose, der die gemacht hat. Und der hat die verkauft an App Masters.
Ja, genau.
Und App Masters, genau, du kannst dir da für 300 Euro, Dollar, ich weiß nicht mehr genau, was es waren, irgendwie 300 Euro, einmal einen Werbeplatz buchen. Und das habe ich gemacht und habe 6 Monate gratis von meiner Business Card rausgehauen.
Ja.
Die Nachfrage war, sage ich mal, ein bisschen bescheiden. Also ich habe 300-400 Downloads gebracht, natürlich viele, viele Trials. Aber da kann ich auch schwer sagen, wie viele davon, das kann ich jetzt erst in einem halben, bisschen weniger als einem halben Jahr sagen, was dabei rumkommt.
Wann hast du das gemacht?
Vor ein paar Wochen.
Okay.
2-3 Wochen, glaube ich. 2-3 Wochen. Und ja, also was ich von anderen Indie-Devs gesehen habe oder generell von anderen Devs ist, natürlich ist das Beste, wenn man irgendein Lifetime rausgibt. Lifetime-Purchase. Kann ich leider mit der Business-Card nicht machen, weil ich laufende Serverkosten habe und weil ich keinen Lifetime-Purchase drin habe. Aber immerhin haue ich mal 6 Monate gratis raus, dass man das mal ausprobieren kann. Aber was Leute gesagt haben oder was ich gesehen habe, dass wenn man so ein Ding mal macht, so eine Marketingkampagne, dass man erstmal einen großen Spike kriegt in Downloads und der natürlich wieder runtergeht, aber dass man danach mehr organisches Volumen kriegt, weil man halt irgendwie
Ratings also collected. Behalten die Leute denn dann die Subscription auch nach den 6 Monaten free? Wissen, also gibt's da drüber?
Ne, die können die Trial ja canceln. Also es ist halt einfach nur eine 6 Monate lange Free Trial.
Ah, okay. Aber wird die automatisch verlängert oder?
Ja, die ist auto-renewing, aber erst nach 6 Monaten würde sie halt konverten zu, was sie jetzt gerade kostet, 20 Euro.
Ja.
Ist halt nur eine Extended Trial. Die momentane Trial, die ich drin habe, sind 7 Tage. Und die Extended sind natürlich dann 6 Monate. Ja. Die haben mich jetzt natürlich auch nach Feedback gefragt. Ja, wie war denn die Kampagne? Was hat es dir denn so gebracht? Und dann habe ich gesagt, war so mittelmäßig.
Achso, also die Leute von der App, die interessieren sich dann schon auch, ob das jetzt funktioniert hat für dich.
Also, das ist ja auch immer wichtig, auch, ne?
Also,
genau, und ja, ich habe mal
nicht gefragt, nur Kohle machen.
Was hat's dir gebracht? Da habe ich gesagt, ja, so 300-400 Downloads. Ist jetzt 300 Dollar, 300 Downloads. Ich weiß gar nicht, wie viele Trials waren. Es waren nicht genauso viele Trials, es waren ein bisschen deutlich weniger. Aber es ist halt eine CPA, also Cost per Acquisition von 1 Euro, was jetzt okay ist. Also, das zahlst du bei Search Ads auch. Oder mehr sogar.
Ich hätte gedacht, dass das nicht so gut ist für den Preis, aber.
Nö, also es kommt natürlich darauf an, weißt du, wenn mir reicht es ja, wenn von den 300 Leuten, wenn da 20 von konverten, habe ich meine Kohle wieder drin plus Gewinn gemacht.
Ja, gut, stimmt. So werden es verrechnet, ja.
Ist auf jeden Fall haben sie mir noch eine Mail geschrieben und haben gesagt, ey, wir können das gerne nochmal machen, gratis. Kostet ja auch jetzt nicht die Welt, sag ich mal. Die müssen das nur mal in ihrem Backend da wieder nochmal neu reinschmeißen und ich muss einmal nochmal mir einen Deal überlegen. Ich weiß nicht, 6 Monate finde ich schon gut. Ein Jahr finde ich fast zu viel. Also natürlich kriegst du da wahrscheinlich noch mehr Leute mit einem Jahr. Aber ja, da muss ich...
Ich finde auch 6 Monate ist... ich würde so viel nicht geben, weil nach einem Jahr, 6 Monate finde ich besser.
Ja, aber das muss ich nochmal gucken, was ich da jetzt mache. Ich habe jetzt noch nicht geantwortet, aber natürlich nehme ich das gerne dankend an. Da werde ich vielleicht auch nochmal den 2-3 Fragen stellen, so, ey, was ist denn so der beste Tag gefühlt bei euch? Die werden ja bestimmt auch so ein paar Statistiken intern führen.
Ja. Aber auf jeden Fall bin ich froh, dass die da dran sind und nicht sagen, ja, hier, ja, Pech.
Ja.
Danke für die Kohle.
Dass die sich auch dafür interessieren. Das hätte ich jetzt, das hätte ich tatsächlich nämlich auch nicht gedacht, dass die dann auch danach quasi ein bisschen Kundennachsorge betreiben.
Naja, ich meine, es hilft ja, wenn, wenn das jetzt das, der zweite Anlauf besser läuft und ich dann wiederkomme und sage, ey, ja, geil, jetzt will ich es nochmal probieren, hier nochmal 300 Euro, ja. Dann nehme ich das auch gerne mit. Also,
ja, klar.
Macht ja Sinn. Also, ich sehe es ja selber. Ich habe auch glückliche Kunden, weil ich mit ihnen geschrieben habe, die erst sagen, so ein Kack funktioniert nicht und dann setzt man sich ein bisschen mal hin und schreibt mit dem ein paar Minuten und dann hast du einen Happy Customer am Ende.
Ja.
Und das, weißt du, solche Happy Customers, die können halt auch zu deinen Lifelong Customers werden.
Also die, Lifelong. Die Leute glauben halt einfach oft nicht, dass da echte Menschen dahinter setzen, hinter so einer App. Immer wenn ich jemanden kontaktiert habe, dessen App ich benutzt habe, wo irgendwas nicht funktioniert hat oder ich hatte irgendwie eine Idee, dann ist immer dieser Moment, wenn du dann plötzlich eine E-Mail zurückkommst als Kunde, denkst du dir, ach krass, die schreiben ja wirklich zurück, so. Das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, glaube ich. Weil das bleibt dann halt im Kopf, so.
Ja, ich hatte auch lustigste Reviews schon gehabt. Ich hatte auch jetzt, weil ich ja viel, klar, kurzen Schwenk zu meiner anderen App, nfc.tool, ja. Tools. Das ist ja meine NFC in QR, in Barcode und alle möglichen super, super Multi-App, die alles kann.
Das Schweizer Taschenmesser.
Genau, das Schweizer Taschenmesser. Da probiere ich ja auch immer wieder rum. Gerade jetzt bin ich mit übrigens auch bei einem Meetup kennengelernt, einen Portugiesen, der sich gerne mit App-Growth, also dem Wachstum von Apps beschäftigt. Ihm macht das sehr viel Spaß. Und wir machen da jetzt auch gerade, wir arbeiten zusammen. Also er arbeitet als Freelancer für mich. Und da testen wir viel mit AB-Testing jetzt gerade rum und Onboarding-Improvement und allen möglichen Geschichten. Und da habe ich halt auch schon jetzt, man sieht immer, wenn man am Onboarding rumspielt, was dann Leute auf einmal kommentieren. Und dann habe ich zum Beispiel auch so einen gekriegt, da sagt er so, ah, irgendwie komisch die App, die wurde jetzt wahrscheinlich verkauft, weil irgendwie passieren hier komische Dinge. Okay. Und da merkst du halt so, oh, da ist das AB-Testing in die falsche Richtung gelaufen. Ja, also das ist
aber immer so ein, das hätte ich gar nicht gedacht, dass Leute dann auf solche kleinen Nuancen aktiv kommentieren oder, also schreiben die dir dann E-Mails oder wo?
Nee, so richtig ein Stern, so ganz,
ach so,
ganz wirrer Onboarding, ganz, ganz schlimmer Onboarding-Prozess und will nur Geld haben und so weiter. Aber das sind halt so die Dinge, die du beim, passiert halt einfach beim AB-Testen. Weißt du, wenn du Kombinationen ausprobierst, die dann so nicht so gut ankommen.
Ja,
aber dann weißt du auch so, okay, das war's nicht, lieber nicht, dann lass uns.
Aber solche alles. Bewertungen sind ja dann im Prinzip schlecht für den Algorithmus vom App Store. Verschwinden die irgendwann wieder oder kannst du die appealen?
Also, oder? Ja, also mir ist es am liebsten, umso schlimmer die Bewertung ist, umso bösartiger und umso mehr sich über das Geschäftsmodell beschweren. Das kannst du bei Apple melden.
Ah, okay.
Sie werden auch mit Glück wieder, also wenn einer sagt, ey, hier, ich kostet Geld, will ich nicht einen Stern, kannst du sagen, der beschwert sich nur über das Business Model, also bewertet die App nicht.
Ja.
Und da hast du großes Glück, also große Chancen, dass Apple die removed.
Ja,
gibt auch oder auch, wenn jemand ausfallen wird und Ausdrücke benutzt oder sonst irgendwas, kannst du auch sagen, hier, offensive language, bla, 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 wird rausgenommen.
Ja.
Also ich gucke da auch immer wieder. Also ich nehme ja für kreatives Feedback gerne an, aber anschreien lasse ich mich auch nicht. Also
ja.
Und da gehe ich auch jetzt einfach
in die. Was benutzt du, um Bewertungen zu reviewen? Also machst du das einfach in App Store Connect oder benutzt du irgendwelche externen Tools dafür?
Zum Monitoren nutze ich dieses ASO-Tool Astro, um Ratings zu sehen, aber nee, ich kriege halt Push-Notification durch App Store Connect und es sind jetzt nicht so viele, die schlimm sind, wo ich drauf antworten müsste. Also ich merke das schon, dass ich durch gute Hilfestellungen in der App vermeidet man. Supports, also wenn eine gute Hilfe hilft, Support zu vermeiden und auch schlechte Bewertungen zu vermeiden.
Ja.
Aber ja, das ist, und ich kümmere mich ja auch drum. Also wenn mir jemand irgendwie konstruktives, schlechtes Feedback gibt, dann rede ich mit dem und versuche ihn irgendwie zu beschwichtigen. Ja. Genau. Ja, cool. Cooles Ding übrigens, ich habe jetzt auch schon mein erstes Apple Intelligence Feature in NFC.cool eingebaut.
Oh, was denn?
Genmoji.
Natürlich.
Kann man sich jetzt einen QR-Code mit Genmoji beschmücken. Da kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und kannst dir ein Genmoji generieren.
Ist das dann dasselbe Interface, was man kennt aus iMessage zum Beispiel?
Genau, nee, was ich eigentlich nur mache, ist das Emoji in ein Bild konvertieren und auf den QR-Code kleben.
Ah, okay. Mhm.
Also ist es auch nur ein NS-Attributed String, glaube ich, und den kannst du in ein PNG-JPEG und dann oben aufs Bild klatschen. Aber ja, da kann man coole Sachen machen, also weiß ich nicht, ein rauchendes Känguru oder...
Ja, da habe ich auch schon viel mit rumgespielt.
Da kommt noch viel Bullshit mit raus und da gibt es deutlich bessere Bildgeneratoren, aber trotzdem, diese Emojis sind schon witzig und wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Lustiges machen will, kann man da schon was Lustiges basteln.
Aber das finde ich geil, weil gerade die Bildgeneratoren werden jetzt ja auch immer besser und wir spielen extrem viel mit dem neuen ChatGPT 4o Image Generation Ding rum. Das Genmoji ist natürlich nochmal was anderes, aber auf jeden Fall macht es eben einfach Spaß als Nutzer. Und wenn du dann sowas auch mit einbauen kannst, dann hilft das, glaube ich, um Nutzer nochmal ein bisschen drin zu halten.
Ja. Es war jetzt so ein bisschen zu NFC.cool, so ein bisschen Feature-Entwicklung, wo ich mal so drauf kommen wollte. Mhm. Da habe ich jetzt noch, weil ich ja gerade erzählt habe, mein Growth Consultant. Mhm. Der hat mich drauf gebracht. Wer ist das überhaupt? João, den habe ich auf einem Meetup kennengelernt. Auch ein iOS-Entwickler aus Lissabon. Mhm.
Cool.
Bei Interesse kann ich auch gerne den Kontakt weitergeben, weil er sucht dann natürlich jetzt auch. Also er möchte sich damit selbstständig machen.
Mhm.
Also er ist auch selber iOS-Entwickler, aber er merkt, dass ihm also dieses App-Business- und Growth-Thema mehr Spaß macht.
Die Frage ist natürlich, was für Leute er dafür braucht. Ne? Ob das, gerade wenn man sehr klein ist, dann ist ja sehr viel Growth möglich. Aber die Frage ist natürlich, ob er eher nach Leuten sucht, die schon größer sind.
Ja, natürlich, er ist nicht billig, also man sollte schon ein bisschen Geld verdienen. Aber soweit ich es jetzt sehe, wir arbeiten jetzt noch nicht so lange zusammen. Natürlich ist der monetäre Aufwand am Anfang ein bisschen höher, weil er sich natürlich auch einarbeiten muss.
Mhm.
Aber da sind wir auf so ein paar Dinge gekommen, die er mir empfohlen hat, die mir gar nicht so bewusst waren, ist und sowas wie die App-Startzeit und die Binary Size deiner App sind wichtig. Also bei Growth willst du ja deine Metriken verbessern. Also wie viele Leute machen die App auf und kommen durch Onboarding durch und kommen auf Paywall und konverten vielleicht.
Mhm.
Und da habe ich jetzt mal auch in meine App reingeguckt und da ist, man programmiert ja mal so vor sich hin und macht hier und Framework hier, klick da in this Target, ja, passt schon. Und da ist meine App Target jetzt auf so der letzte Stand, so 100 Megabyte
uncompressed.
Genau, und dann habe ich jetzt aber auch mal, interessanterweise, du hast doch bestimmt auch Noah auf der WWDC kennengelernt, der macht der Emerge Tools, Dude.
Ja, den habe ich kennengelernt, ja.
Genau, und die hier machen ja auch immer wieder interessante Posts.
So Breakdowns
wo sie App, die von Apps. Genau, App-Binaries auseinandernehmen und da habe ich mir gedacht, okay, mache ich jetzt auch mal. Und dann Emerge Tools angesurft und Binary hochgeladen und mal X-Ray geguckt.
Und dann kriegst du so eine schöne Grafik, wo alle möglichen Frameworks siehst und Fonts und also einfach mal durchleuchtet. Und dann waren schon große rote Areas und ich so, und dann siehst du schon, da sind Bilder, da sind Videos, da sind Frameworks, die man irgendwie auf, du hast ja mehrere Targets in der App, wo du eine Extension hast und Widgets und Live-Activities und all möglichen Kram. Ja. Aber man will ja Code sharen. Und dann habe ich jetzt erstmal angefangen und ich habe jetzt schon gut 25 Megabyte eingespart.
Boah, krass.
Und ich sehe, es gibt immer noch Optimierungsbedarf, aber bei mir, was die Hauptdinger waren, waren alle möglichen Images. Da kann ich übrigens empfehlen, ein Tool, das heißt Image Optim, ist, glaube ich, sogar Freeware auf im App Store. Dem schmeißt du einfach die File rein und er ersetzt sie auf der Platte so, wie es ist. Er setzt einfach und komprimiert es halt auch 50, 60, 70, 80% runter.
Ja, je nachdem, ich kenne dafür TinyPNG, ist aber ein web-based Tool. Die machen aber auch irgendwie richtig crazy Black Magic mit Images. Ich nutze das immer, um Images, die ich in meinen Bundle reinpacke, so klein wie möglich zu haben.
Ja. Aber ja, das also Image Optim, Mac App, kann ich nur empfehlen.
Ich mir direkt runterladen.
Genau, einfach mal direkt runterladen. Das Schöne ist halt auch dabei, du drag and droppst einfach die File rein und du musst sie nicht irgendwie wieder speichern, zurückdraggen. Nein, er ersetzt einfach die auf der Platte und wenn du es im Git drin hast, dann...
Gibt es die im App Store oder auf der Website?
Ich weiß nicht, wo ich sie gefunden habe. Guck mal im App Store. Ansonsten im freien Web. Aber ja,
ich finde es schon, ja.
Und dann gibt's noch die ganze Geschichte mit Swift Packages, wo man viel einsparen kann. Und ist dir bewusst, was ein Dynamic und ein Static Framework ist? Wir hatten im Podcast hier schon mal drüber geredet, aber vielleicht kann ich es nochmal wiederholen. Nee,
das wüsste ich jetzt nicht. Ich benutze also, ganz wenig
also, Frameworks nur. Die Geschichte mit zum Beispiel UIKit oder SwiftUI ist ein Dynamic Framework, das liegt einmal im System rum und alle Apps können das verwenden. Das heißt, nicht jede App shippt sein UIKit.
Hat das gebundelt,
Ist alles gebundelt und denselben Spaß kannst du mit deinen Frameworks halt auch machen. Das einzige Problem an diesen Dynamic Frameworks ist, die Launch-Time geht höher. Mhm. Also muss man messen, wie viel höher sie ist. Ich komme da hier natürlich auf dein Framework an, wie groß du es baust, aber es kann einen Impact auf die Launchtime haben. Oder Static Frameworks ist halt, die linkst du in jedes einzelne Target. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Framework habe und das will ich in meiner App, meiner Extension und meinen Widgets oder sonst irgendwas nutzen. Und wenn ich das jedes Mal reinlinke, dann wird das auch dreimal in dein Binary reingelinkt.
Ja. Aber das kannst du halt so reinlinken, dass es nur einmal, wenn du keine unterschiedlichen Versionen haben willst.
Genau, und da müsste man halt ein Dynamic Framework draus machen. Und da muss ich jetzt auch mal gucken, da habe ich jetzt gestern schon, oder man macht es halt so, dass man wirklich gesharte Model-Klassen, was ja nicht viel sein kann, das kann ja auch wirklich nur 2-3 Files sein, die wirklich ein halbes Kilobyte groß sind. Man kann auch sich in einem Swift Package mehrere Targets bauen und diese Targets sozusagen, du hast dein volles Target mit allem Kram für deine App und dann irgendwie 2-3 Files, die du noch in deiner Extension haben willst und dann heißt es, wird dieses nochmal extra reingelinkt, macht ein halbes Kilobyte aus, also da ist dann deswegen, also Static Frameworks sind schon besser, wenn man das so baut, weil halt einfach die Launchtime deiner App besser ist. So, und jetzt wieder zurück, den Kreis zu schließen zu App Growth, das Launchtime und Binary Size einen großen Unterschied machen können, weil nicht jeder hat Top 5G Connection und ein iPhone 16 Pro Max, sondern da sind Leute da draußen mit iOS 16, iPhone 8.
Und iPhone SE,
auf beschissener 3G-Connection irgendwo im Wald in Hintertupfing. Und da macht es, oder auch mit einem kleinen Datenplan, da macht es schon Unterschied,
ja, dass irgendwer im App Store sagt, nee, das lade ich mir jetzt nicht runter, das ist mir zu groß. Oder,
ja, du wirst ja auch automatisch von iOS gewarnt, wenn die App, die du runterladen willst, im App Store zu groß ist für lad die mal runter über Mobile Connection. Und ich glaube, das muss ja auch ein Ziel sein, dass du nicht in diese Warnung vom App Store reinläufst. Ich glaube, das geht ab 100 MB los, dass der App Store sagt, hier, das ist ganz schön groß.
Genau, und dann hast du ja auch das, dass du sagen kannst, ja, nee, lass sie später über WLAN runter, und dann hat die Person schon wieder vergessen, dass sie eigentlich die App runtergeladen hat.
Ganz genau, ja.
Und auch zur Launchtime ist, dass Leute die Qualität deiner App an der Launchtime festmachen und sagen, boah, die lädt mir zu lang, irgendwie auf so einem alten iPhone, irgendwie, weißt du, die braucht 3, 4, 5 Sekunden zum Starten.
Ja.
Nehme ich lieber die Konkurrenz-App, die ist schneller.
Da muss ich aber auch sagen, das ist was, was mich extrem ankotzt, obwohl ich ein modernes Telefon habe, wenn die Launchtime halt, ganz viele Apps versuchen das ja zu masken, indem sie halt einen Splash-Screen haben, weil sie im Hintergrund noch Zeug machen müssen. Und da denke ich mir fast immer, ja, nee, Leute, ich habe nicht genug Zeit dafür.
Kenne ich. Also ich finde, ich mag diese Launch-Screens auch nicht. Man kann übrigens, kurzer Xcode-Tipp, auch im Archive-View, wo man halt die Archive sieht, kann man sich auch die Launch-Time, ich muss jetzt nochmal Xcode kurz aufmachen, damit ich nicht keinen Unsinn erzähle, kann man sich verschiedene Metriken angucken, da ist auch die Launch-Time dabei.
Stimmt, auf der linken Seite sind da so, in dieser Spalte sind da so Sachen, ne? Ja.
Lass mich nur selber gucken. Organizer heißt er. Und dann kann man sich die Launchtime angucken. Und da ist meine, da gibt es zweimal Typical Launchtime 50th Percentile und Top Launchtime 90th Percentile. Da ist jetzt meine App bei 1140 Millisekunden. Das ist ungefähr eine Sekunde. Im 50th Percentile und 90th Percentile bei 2,2 Sekunden. Also beschissenes iPhone, meine App braucht 2,2 Sekunden, bis das erste Frame gerendert wird. Und auf im Mittel halt irgendwie eine Sekunde. Und ich merke auf meinem 15 Pro Max, meine App ist in einer Viertelsekunde da. Also ich fühle den, ich fühle, also für mich fühlt sich die App super schnell und snappy an, aber da ist trotzdem noch was rauszuholen.
Ja. Gerade
für. Und da sollte man auch gucken, was man allen für einen Kram in entweder seinen, genau, so den First Load macht. Also was kannst du vielleicht doch noch ein bisschen herauszögern? So muss es wirklich beim ersten
App-Start. Muss nicht alles sofort beim ersten App-Start haben, ja.
Genau. Und ideal sind, glaube ich, 400 Millisekunden. Drunter zu kommen ist wahrscheinlich schwierig. Also. Genau, weil
UI je nachdem, wie komplex die App halt ist. Ne? Also die meisten Apps sind halt nicht besonders komplex. Da sollte man da nicht drüber kommen. Aber ja, klar, ich glaube, ich hatte noch nie so eine komplexe App selber wie NFC.cool.
Aber auch da, weißt du, da ist das Größte, was ich halt am Anfang mache, ist verschiedene, zum Beispiel Firebase laden, aber ich habe auch gesehen, Firebase, die sind schon stark optimiert auf sowas. Also da läuft alles im Hintergrund, das macht kaum Impact. Auch Frameworks, das ist alles, also was die machen, da sind die Engineers, die gucken genau drauf, und wenn da irgendwie so ein Beschwert sagt, ey, euer Framework zieht unsere ganze App runter, da gucken die schon drauf. Also da ist eher anderen Kram, den du machst, zum Beispiel wie da gibt's auch gute WWDC-Videos zu über Launchtime und dann ja sowas wie ein Logger hochfahren gleich wenn du solche Geschichten machst, und da solltest du vielleicht auch Apples Logging-Framework nutzen,
ja,
weil es halt so schnell und gut ist, und das sind auch Dinge, wo ich mir angucken kann, weil ich nämlich jetzt hier immer noch Cocoa Lumberjack nutze und meine eigengebaute Lösung mit File Logging und sonst irgendein Kram, aber da bin ich mir ziemlich sicher, kann ich auch noch was rausholen.
Na, cool.
Aber ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema, diese ganze Binary Size Reduction und App performanter machen. Was das
gerade, wenn man schon länger eine App entwickelt, kann man da ordentlich was rausholen, ja.
Genau, und man macht ja auch Fehler einfach während seiner Development-Karriere, so wie ich halt auch, und einfach, hier, klick, passt, pack ins Packet. Ich habe ja WLAN zu Hause, meine App lädt in weniger als 10 Sekunden runter. So, dann ist er halt auch nochmal so seinem ja, irgendwie oberes 5% von iOS-Nutzern mit seinen Geräten. Oder gerade als Entwickler, wo man immer Latest and Greatest macht oder Bock auch auf Latest and Greatest hat und irgendwie so, ja, so der Rest kann sterben gehen, Mentalität hat. Aber ja, definitiv interessant. Ach, und kurzes noch Ding, da gibt's noch Videos compressen, packe ich auch noch in die Shownotes. Habe ich auch ein Online-Tool genommen, was auch noch mal bestimmt 5 Megabyte rausgeholt hat, weil ich ja auch so kleine Videos in meiner App habe.
Achso, ich wollte gerade fragen, hast du viele Videos in deiner App? Sind das irgendwie Tutorials oder Animationen? Ja,
die Paywall-Videos, aber die haben halt auch pro, weiß ich nicht, sind so 5 bis 10 Sekunden Videoschnipsel, die haben halt so 500 Kilobyte. Mhm. Das ist nicht viel. Die könnte ich auch mal überlegen, ob ich die vielleicht on-demand-Resources mache. Also das heißt, dass die App runterlädt und Ding und dann nochmal irgendwie was runtergeladen wird. Muss ich mir aber auch nochmal angucken.
Ja.
In unserem Growth Zusammenarbeit mit João arbeiten wir auch nach dem RISE-Prinzip. Also das nennt sich jetzt erzähle ich schon wieder.
RISE,
keine Ahnung. RISE Principle, aber das ist es gibt anscheinend mehrere. Aber bei RISE findest du auf jeden Fall, du machst findest die low-hanging fruits, die den größten Impact
haben. Ah, okay.
Also, dass du erst Dinge machst, die easy sind.
Nicht so viel Aufwand,
einen hohen Impact
bedeuten, genau. Aber einen hohen Impact haben, ja.
Genau. Und dann ist halt sowas wie Bilder kleinrechnen, Videos kleinrechnen und ist easy.
Ja.
Und die machst du als erstes.
Ist ja auch was, was man in anderen Bereichen auch macht, ne? Also du lieferst ja auch keine Web-App mit ohne optimierte Bilder aus, so, ne? Das würde ja in solchen Bereichen genauso gemacht werden.
Ja.
Gut. Wir wollten ja noch eine andere Idee umsetzen, die du mir zu früher Morgenstunde gepitcht hast.
Genau, da hatte ich einen, ich glaube, so ein bisschen was im Tee. da muss ich jetzt auch noch mal, das ist so ein bisschen jetzt Podcast interner. Wir haben jetzt eine lange Zeit nicht aufgenommen mit Jihad und ich. Lag jetzt an vielen persönlichen Gründen, Motivationen, andere Dinge zu tun. Ja, weiß ich nicht. Ist halt, genau, da war eigentlich hatten wir ja geplant zu dem Apple-Workshop, dass wir eigentlich mit dir zu dritt erstmal reden.
Genau.
Dann waren wir in Rom, dann haben wir überlegt, in Rom aufzunehmen, haben es dann doch nicht gemacht, weil war alles viel zu stressig, viel zu viel zu tun.
Ja, das Hin- und Zurückfahren, das hat es auch gekillt. Ja.
Genau. Und dann haben wir irgendwie, sind wir versackt und Jihad ist ja in Japan, das haben wir ja noch gar nicht. Haben wir nur kurz angeschnitten in Japan. Der ist jetzt auch wieder, ich glaube, 3 Monate da und ist zur, wenn ich doch immer die Dinge wüsste. Wie heißt die Konferenz in Tokio?
Try Swift
Tokio, genau. Und da hängt er gerade rum und ich glaube, die ist gestern und heute gewesen. Übrigens 11. April, falls man sich fragt, wann. 11. April 2025. Aber ja, wir waren alle viel beschäftigt und irgendwie ist es nicht dazu gekommen. Ich möchte dieses Podcast-Projekt ja weiterführen.
Mhm.
Also auch App Store Tagebuch, aber wir hatten ja auch mal bei uns jetzt, weil du gemeint hattest, so, ey, können wir das in Englisch machen?
Ja.
Und
das ist bei mir halt
die Idee ja gut.
Ja, das ist bei mir halt einfach so, dass ich natürlich auch gerne den Leuten, die ich jetzt hier kennengelernt habe, die alle meine Freunde sind, denen erzähle ich natürlich davon, hier, ich mache hier bei einem Podcast mit und so. Und dann sagen sie alle, ah ja, schick mal Link, mega cool. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber das dann ja auf Deutsch, dann verstehen die ja gar nichts. Und dann kam halt so die Idee auf, ja, ne, könnte man das nicht vielleicht sowieso auf Englisch machen, gerade auch was das Thema Indie Development und die Academy angeht, ich erlebe das halt auch einfach jeden Tag auf Englisch und von daher fällt es mir natürlich auch leichter, darüber in Englisch dann direkt zu reden, als auf Deutsch. Ja. Und da kam dann deine Idee ins Spiel, glaube ich.
Genau, und also die Idee ist jetzt, Appster-Tagebuch wird nicht sterben. Es wird weiterhin bestehen und wir werden weiterhin in Deutsch reden, weil wir hatten ja kurz überlegt, oder ich hatte überlegt, oder du hattest mich gefragt, können wir das in Englisch machen? Mhm. Da habe ich gesagt, ja, haben wir noch nie in Englisch gemacht. Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere komplette Audience in Englisch spricht und Englisch gut versteht. Also theoretisch könnten wir es machen. Und die Idee war, einen, was ich dir geschrieben habe, einen Indie-Dev-Podcast zu machen. Und zwar mehr wie so ein Spaziergang und wir telefonieren zusammen. Also
ja.
Ich habe noch keine Ahnung, wie gut es funktioniert. Wir müssen das mal alles noch ausbaldovern.
Indie-Walk.
Was habe ich denn genannt? Indie-Dev-Walk. Das hängt natürlich, weißt du, was da auch immer schwierig drin ist, das hängt natürlich dann mit ordentlichem Handynetz zusammen und Technik
ja, zu funktionieren. Aber da werden wir, da wir beide gerade nicht in Deutschland sind, wohl eher weniger Probleme haben. weil hier ist das Handynetz top. Hier habe ich überall 5G. Das ist gar kein, ich kann nicht oben auf dem Vesuv stehen, da habe ich 5G. Das ist gar kein Problem.
Ja. Genau, also ich gehe mal auch davon aus, solange wir uns nicht in Deutschland aufhalten oder ist jetzt auch ein bisschen gemein. Also ich meine, in den Großstädten hast du auch überall gute Verbindung.
Ja,
das ist ja jetzt nur nicht.
In Hamburg geht das schon. Ja.
Genau. Nee, aber wir sollten da schon keine Probleme haben. Aber ja, wir wollen uns per FaceTime-Call aufnehmen und trotzdem, also Audio recorden, also dass wir gutes Audio haben und dass wir einen Audio, maybe also auch Video-Podcast haben, also dann, dass man so zwei Hochkantbilder hat, wo wir sozusagen unsere FaceTime-Calls aufnehmen und vielleicht dann halt auch immer noch eine dritte Person reinnehmen kann, also dass du drei Hochkant-Videos in einem 16:9-Format hast oder vielleicht sogar vier. Weiß ja nie.
Dass man dann vielleicht auch einfach, wenn es um ein Thema geht, wo man sich nicht so gut auskennt, kann man sich quasi so einen Experten reincallen. Das wäre eigentlich ganz cool. Dass man dann quasi in den Call jemanden hinzufügt, spontan.
Zum Beispiel, das wäre eine Idee, aber wie gesagt, wir haben jetzt auch nur erstmal drüber geschrieben und wir reden jetzt eigentlich gerade das erste Mal so über die Ideenfindung.
Live-Brainstorming
und wie die ganze Geschichte aussehen könnte. Ich würde es gerne auf eine Stunde halten, maximal. Mhm. Und das aber auch hart cutten und dann auch einen Rhythmus finden, wo wir sagen, okay, das passt uns. Und dann aber halt auch immer zur selben Zeit, am selben Wochentag, weiß ich nicht, Sonntag 15 Uhr.
Ja. Aber würdest
so,
du,
dass man
würdest
sich irgendwie du, so ein Habit baut.
Würdest du andere Spazierlocations auswählen? Jeweils?
Ja, man muss halt vorsichtig sein, nicht, dass du dann irgendwie in ein komisches Loch kommst, wo auf einmal Interferenzen, Netzabbruch.
Ja, gut.
Muss ja nicht sein, dass man läuft. Kann ja auch sein, dass eine Parkbank ist, auf der alles passt.
Ja.
Ich weiß auch nicht, wie distracting, das jetzt meine, oder wie störend das sein kann, wenn man dann irgendwie ständig irgendwelche laufenden Leute sieht oder auf der Dinge, auf der Straße passieren ja auch Dinge, wie irgendjemand quatscht dich an mit einem Podcast oder keine Ahnung.
Also, natürlich könnte auch sich schon Sachen überlegen, passieren. Dass man an einem Ort ist, der jetzt ein bisschen ungestört ist zumindest. Ja.
Genau, das sollte natürlich nicht eine Hauptstraße sein, wo weiß ich nicht, 10.000 Fiat Puntos lang knattern.
Ja. Das wird schwierig, einen Ort zu finden, an dem das hier nicht so ist, aber ja.
Ja, genau. Wahrscheinlich musst du auf den Vesuv.
Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Nee, aber ich habe Bock auf jeden Fall auf die Idee. Können ja vielleicht unsere Zuhörer mal Feedback geben, was sie davon halten würden. Vor allen Dingen, ob das auch auf Englisch interessant wäre.
Ich denke schon. Wir sind zwar keine English Native Speaker, aber wir sind natürlich gut genug in Englisch, denke ich mal. Und ja, man kann sich auch ein bisschen drumherum reden. Und es ist halt einfach, wir finden da wahrscheinlich noch eine größere Audience an Leuten, mit denen wir sprechen können.
Ja.
Das macht es ja, ja einfach mehr Reach nach draußen. Wir benutzen ja eh schon so viel Denglisch in unserem Developer-Wortschatz.
Ja.
Aber ja, da, also soweit zur Idee. Wir gucken mal, was draus wird. Das ist jetzt mal nur ein Teaser, den wir hier geben. Ja. So, und jetzt, was machen wir denn noch? Hast du, oh, wir müssen ja jetzt hier mit dem Framework der Folge noch aufhören. Hast du denn was Cooles gefunden? Hatte ich dich vorher gar nicht gefragt.
Ich verstehe dich gerade schlecht, muss ich sagen. Ah. Ich habe live-technische Probleme.
Live-technische Probleme?
Jetzt verstehe ich dich wieder gut.
Gut, perfekt. Wir haben ja bei uns in der im Podcast das Framework der Folge und ich habe dich jetzt im Vorhinein gar nicht gefragt, ob du ein Framework der Folge hast, weil du bist
ein
ja der
Framework Gast heute. Der Folge. Okay, es klingt, als wäre es ausgedacht oder als wäre es vorbereitet, ist es aber nicht. Ich war letzte Woche krank, ein paar Tage. Und als ich wieder in die Academy kam, stürmte ein Kollege auf mich zu und sagte: Jan, danke für deine Empfehlung, ich hab's gefunden. Und ich habe ihn gefragt, wieso, was ist los? Und er hat gesagt, er hat seine erste App veröffentlicht und er wollte dann StoreKit benutzen. Er wollte halt eine Paywall machen und hat dann festgestellt, das ist gar nicht so einfach, wie er sich das alles vorgestellt hat. Und dann hat er gemeint, du hast mir damals mal so ein Framework empfohlen und ich wusste den Namen nicht mehr. Und du hast gesagt, wenn du StoreKit machen willst, nimm einfach das. Das geht ganz schnell, das ist super easy. Und ich habe auch deine Nummer nicht gehabt, deswegen konnte ich dir nicht schreiben und du warst nicht in der Academy. Und dann habe ich mich durch alle deine GitHub-Repos durchgewühlt und habe danach gesucht und ich habe es tatsächlich gefunden. Und es ist natürlich FreemiumKit von unserem lieben Jihad. Und ja, das ist mein Framework der Woche. Das hat ihm den Arsch gerettet. Und ich hatte quasi einen Anteil daran, ohne wirklich einen Anteil daran gehabt zu haben. Das fand ich schon sehr witzig.
Ja, perfekt. Dann schließt sich ja der Kreis hier wunderbar. Noch als kurzes nächstes Ding, was wir machen wollten und könnten, weil ich jetzt wieder an Jihad nochmal gerade denke, dass wir vielleicht noch eine Dreierfolge mit Japan Connection.
Ja, ich will was über Japan erfahren. Jihad hat da sehr sehr authentisch und sehr euphorisch drüber gesprochen. Ich hatte vorher nochmal einen Call mit ihm und ich glaube, der erlebt da gerade ziemlich coole Sachen.
Ja, bin ich auch gespannt. Ich habe auch einen großen Crave auf jeden Fall wieder nach Japan zu reisen.
Warst du
momentan muss ich mich ein bisschen bitte?
Warst du schon in Japan?
Ja, letztes Jahr vor der.
Ah, okay.
Habe ich auch einen großen Crave auf jeden Fall wieder hinzufahren. Hat mir auch super gut gefallen und ich freue mich da auch schon wieder zu hören, was Jihad alles erlebt, in welchem Kombini er welche Snacks probiert und was ja. Er Verrücktes alles dort erlebt.
Ja. Cool.
Gut, dann klappen wir heute das App Store Tagebuch zu.
Vielen Dank.
Ich danke dir auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Jan. Ich hoffe, wir hatten alle eine angenehme und gute Folge und wir gucken mal, dass wir die Schlagzahl wieder ein bisschen erhöhen, nach jetzt fast 4 Monaten Pause oder so.
Ja.
Genau. Und genau. Dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Das App Store Tagebuch, ein Projekt von Nico und Holger. Die Ciao. Links zu dieser Sendung, wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash, findet ihr auf appstore-tagebuch.de.